Okay, Leute, wir haben jetzt den letzten Run im Street Contest bei den 2022 Schmeckt's Games im Hudezeig State Park. Und hier ist Maurizio, der Osterhase Oster, und er braucht Eier für diesen Run. Er kann den Contest gewinnen und seine ersten Stellen einfangen. Los geht's. Oh, er droppt gleich den Fakey Gastro in die Pfanne. Ganz sauber, wie man ihn kennt. Er ist sehr schnell unterwegs. Oh, mit einem Kickflip to Fakey Tailslide an der Big Rail. Zu smooth, das ist Butter, wie er sich präsentiert. 360, 50-50 nebenbei. Was für ein Run. Er muss nur den letzten Trick stehen und dann nimmt er den Sturm mit. Und hoho, Digga, 630, Nose to Tail, Ray Grind aus der Pfanne direkt auf den Teller. Die Crowd geht durch und zurecht. Einer der besten Runs, die ich dieses Jahr gesehen habe. Dafür gibt es sicherlich einen Stern. Hier kommt auch schon die Wertung der Jury. Slim Tim gibt ihm die 10 Punkte. Sepp Karlauer gibt die 10. Jetzt fehlt nur noch die 10 von Tony Hack. Und Maurizio nimmt den Stern mit nach Hause. Und da sind die 10 von Tony Hack. Oh mein Gott, die Crowd dreht durch. Maurizio nimmt den Stern mit nach Hause. Das ist Schmeckt's Games History, die hier geschrieben wird. Macht's gut, Leute. Bis nächstes Jahr. Euer Homie, Lover, Friend. Biggity, biggity, bo.
Läuft?
Gut. Ach, so sicher. Jetzt erst.
Ja.
Gut.
Hm?
Hier?
Ja.
Selber oder gemacht bekommen?
Sowohl als auch.
Welchen warst du?
Hm?
Zeig mal.
Der erste.
Zeig mal.
Der erste Anstrich. Und das ist jetzt neu gemacht.
Steht ja auch.
Dankeschön.
Hier, oder macht man das jetzt? Hier war heute auch einer drin von OMR, der hatte grüne.
Man kann es machen.
Ey, wollen wir einfach weiterreden und keiner weiß, worüber wir reden?
Ja, richtig. Ich wäre extrem gelangweilt, wenn du erwähnen würdest, worum es geht. Weil das ist so, wollen wir irgendwann mal inklusiert wirklich leben, ja, oder wollen wir alles noch thematisieren? Lass uns das nicht thematisieren und auf die wesentlichen Dinge des heutigen Tages zu sprechen kommen, nämlich der Gast.
Sekunde, so schnell. Wir haben ja hier immer noch, warte, ich muss doch.
Nee, ich mache jetzt noch netto.
So, wir haben ja hier immer noch.
Neues aus dem Sonnensystem. Tada!
Ach, ich liebe das. Das finde ich schön. Tim, was gibt's Neues? Erzähl mir bitte von der Moderation. Wie war die Moderation?
Möchte ich an der Stelle nicht.
Oh. Gut, dann sprechen wir nicht über die Moderation. Und jetzt würde ich aber ehrlicherweise erst reden.
Ich sag mal so, es gibt ja manchmal so, da ist man sich sicher, dass irgendwas bestimmt ist, dass man einen Namen errät oder irgendeinen Umstand oder so. Dann möchte man das aufschreiben, in einen Umschlag packen und notariell begläubigen lassen. Ich würde gerne jetzt schon die Kommentare vorgreifen, die nachher in den Social Media kommen.
Dein Gefühl oder war das Gefühl von vom Inner Circle, der dich gesehen hat?
Inner Circle ist in der Medienszene eh ein verlogener Misthaufen irgendwie. Deshalb darf man da den Sachen nicht so Glauben schenken. Da sollte man immer ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Ich trinke gerade Kaffee. Also auf sein Bauchgefühl hören und ist schon ein Job, muss man sagen. Hätte ich vielleicht den Pflaume anders angegangen das letzte Mal.
Aber was konkret?
Keine Ahnung, ist mir zu detailliert. Ist noch zu frisch.
Okay.
Ja.
Gut.
Lass doch heute mal mehr mystisch sein.
Ach so, okay.
Weißt du?
Ja,
mehr
weiß
mystisch.
Wir reden nur so und nicht drüber. Ich habe gestern dein Kitchen Impossible Finale gesehen.
War das schön?
Ich habe es nach dem Tatort gesehen und war dann...
Wie immer?
Ja, wie immer. Verhältnismäßig lange, nämlich eine Stunde dran. Und ich muss ehrlicherweise sagen, fand ich gut. Vor allem diesen... War das ein holländischer Koch? Was hat denn der für eine Sprache gesprochen? Der Bärtige, der so gut aussieht.
Das war surinamisch, glaube ich.
Oh, der sieht aber auch gut aus.
Wahnsinnig gut aus.
Boah.
Lustiger Kerl.
Geiler Typ.
Tolle Entdeckung von Tim Raue. Lebensfroher, kreativer, einzigartiger Koch. Mit einer sehr bunten Küchenmischung, die es in der Analyse sehr schwer gemacht hat, irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln. Aber als er denn als Mensch dazugekommen ist, war alles glasklar.
Ich dachte mir so, wie cool kann ein Zwei-Sterne-Koch sein?
Ja.
Also richtig sympathischer.
Sag das mal Tim Raue.
Achso, sagt das doch gut.
Oder wolltest du gerade sagen, Raue ist nicht cool?
Nee, aber
schon,
der Typ. Sagen. Nein. Raue mag ich gerne. Nee, ich dachte nur im Sinne von, der hatte so eine komplett unaufgeregte Art. Auch durch seine Art, wie er gesprochen hat, diesen Mix an Sprachen, gefühlt hat er 8 Sprachen gesprochen.
Generell glaube ich, dass alle wirklich herausragenden Menschen eine gewisse Entspanntheit an den Tag legen. Jetzt mach nicht den Bogen zu mir, dass ich manchmal etwas verhärtet wirke, sondern
nein, hätte ich nicht mal gemacht.
In dem Tun, in dem Schaffen, also in der echten Selbstwahrnehmung, das ist eben das, was große Meister auszeichnet, dass sie keine Angst haben, Wissen zu verlieren, weil sie auch wissen, dass es immer noch besonders bleibt, solange sie sozusagen die Hand an irgendwas halten. Also jemand, der sagt, meins, ich teile das nicht mit meiner Umwelt, weil ich glaube, das ist das Einzige. Das haben wir auch bei Hans Neuner gesehen. Was für ein lustiges Kerlchen, der ja auch aufgetaucht ist. Hans Neuner hat mich mal in einer der ersten Staffeln geschlagen. Ich mag den, der ist drüber. Das hat auch ein wenig, ich sag mal, unsere Kommunikation miteinander geprägt, weil wir schenken uns nichts. So, und wir haben aber immer ein Lächeln und wir haben immer den Respekt und immer die Freundschaft. Und das war das Besondere auch gestern. Es war eigentlich so ein Kampf wie, ach, na gut, das ist jetzt falsch. Ich wollte gerade die Klitschko-Brüder ranziehen, aber es ist vielleicht nicht ganz passend gerade.
Ja, doch, es ist passend gerade, weil aber, du meinst, es ist einen anderen Zusammenhang, aber ja.
Es ist ein Kampf unter Freunden und wenn gekämpft wird, dann hält man auch nicht zurück. Was man nie tut, ist wirklich verletzen, aber man kämpft trotzdem mit allen Mitteln. Und das auch sprachlich, auch inhaltlich und das ist das Schöne an diesem Format, dass wir das nach wie vor können, dass wir nicht anfangen, das irgendwie als Marketingfläche zu sehen, sondern ich habe meine Ups, meine Downs, so wie das Leben auch spielt, das genauso meine Kollegen, meine Kontrahenten, mal gewinnt man, mal verliert man. Und wenn es ein Freundschaftsspecial ist, da gab es eine wahnsinnig doofe Mail, da hieß es so, es sind ja immer die gleichen.
Sehr gut. Ja, Tim, kannst du bitte mal von Staffel zu Staffel die neue Freunde suchen?
Ich wollte auch sagen, was soll ich denn? Freunde suchen? So, das ist ja, oder ich würde meinen Freunden eine Plattform bieten. Nochmal, da steht Freundschaftsspecial drunter.
Aber du hast ja eben gerade auch gesagt, dass die Medienwelt manchmal eine verlogene Dings ist. Also
ja, nicht bei Kitchen.
So ganz weit hergeholt ist das nicht, aber es gibt ja den Zusatz bei diesem Sprichwort. Nur nicht bei Kitchen Impossible.
Ja. Worauf ich mich aber viel mehr freue, ich habe nicht gehört, wir haben einen Aufruf gestartet, nochmal um Kitchen das Thema zu Ende bringen. Wir haben gerade Staffelfinale gehabt, wir sind schon wieder fleißig fürs nächste am Werkeln. Man kann sich jetzt schon aufs Weihnachtsspecial freuen, das haben wir aufgrund der Jahreszeit natürlich jetzt schon gedreht. Das wird wieder sehr besonders und sehr eigen, das kann ich jetzt schon sagen.
Ja.
Darf noch nicht sagen, wer mitmacht, aber es ist ein Freundschafts-Weihnachtsspecial.
Ja, aber das sind ja bestimmt wieder die gleichen Freunde, die du da immer reinholst, um denen eine Plattform zu bieten.
Ja, weil es geht ja auch um die Familie und ich hole mir auch nicht jedes Weihnachten eine neue Familie, nur weil Onkel Gerhard nicht passt mit seiner Meinung.
Ja, was wolltest du denn sagen?
Was wollte ich sagen?
Du wolltest wahrscheinlich...
Ach so, wir hatten einen Aufruf getätigt. Ja. Und zwar, wenn die Zuhörer vielleicht eine Idee haben für ein emotionales Gericht, weil natürlich bewegen wir uns immer wieder in denselben Dukten, sagt man das so? Duktussen? Dukten? Also wir bewegen uns in derselben Wissenswelt und wir sind immer dankbar für Inspiration von außen. Nicht jede Inspiration kann auch genommen werden, aber schöne Ideen, wo es um emotionale Gerichte geht, wo es um einzigartige Zubereitung geht, um nachvollziehbare, aber trotzdem eben Dinge, an denen wir scheitern können. Und bei aller Liebe im Rahmen von Kitchen Impossible würden wir beim harte Eierkochen scheitern.
Ja?
Naja, ich gebe ja, also warst du mal im Internet, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen man Eier kochen kann. Und wenn ich das falsch mache, da, also der eine setzt die Dinger kalt auf, bringt zum Kochen, lässt es 12 Minuten
ziehen. Wie machst du?
Ich setze kalt auf.
Und dann lässt du wie lange ziehen?
Ich setze kalt auf, bringe zum Kochen und ich sag mal so 8 Minuten ziehen lassen, 10 Minuten ziehen lassen.
Und was glaubst du?
Und dann ist das dann denaturiert, Eiweiß, Eigelb etwas milder. Du kannst es natürlich auch im Onsen-Ei mäßig machen. Im Wasserbad auf 46,3 Grad habe ich nur nicht, deshalb mache ich es auf die. Oder du schmeißt es gelocht in das kochende Wasser rein oder. Es gibt so viele Varianten.
Ja, und jedenfalls hatten wir diesen Aufruf gestartet.
An die Hörer
und
Hörerinnen. Ideen für Kitchen Impossible zu bringen.
Um 1 von 5 Kitchen Impossible Büchern zu gewinnen.
Ja, und ich sag mal so, wenn da eine echte Idee rauskommt, packe ich da auch noch einiges drauf.
Ja, und das ist ja wirklich, ich finde, das war ein Sternmoment an Ideen, die wir da hatten, im Hotel de Rome in Berlin. So gut, dass Kitchen Impossible den geklaut hat.
Nein, Sven. Aber hat es nicht geklaut. War eine gute Idee. Muss man nicht sagen.
Das ist die Liste.
Wow.
Die Frage ist jetzt natürlich, Tim, ob du das vorlesen möchtest, was da alles draufsteht, oder ob wir jetzt wirklich nur 5 Gewinner daraus picken. Und zwar wirklich.
Das würde ich heute ungern machen, weil mir die Aufgabe sehr, also wirklich viel bedeutet, weil mir das Format viel bedeutet. Und ich mag diese Familie rund um Kitchen und Familie sind auch die Zuschauer. Deshalb würde ich dieses heute ausnahmsweise mal schieben wollen, mitnehmen wollen. Die richtigen Aufgaben, Machbarkeit, auch.
Ja. Aber meinst du wirklich, dass du, ich will nicht so nahe treten, aber meinst du, du findest die Zeit dafür, dich damit kurz zu beschäftigen, weil wir wollen die Gewinner oder den Gewinner und die Gewinnerin ja auch küren und bekannt geben.
Wann? Und warum?
Naja, die haben das Gewinnspiel mitgemacht und jetzt hätten sie auch gerne den Gewinn. Das finde ich schon in Ordnung, dass man da nicht so lange jetzt warten muss. Findest du nicht?
Das sagst du.
Wieso mache ich das?
Der Kreative hinter dem Menü meines Lebens.
Oh Gott. Das, sollten die noch zuhören?
Du kannst dir gar nicht meine Empörung gerade vorstellen im Gesicht.
Sollten die diesen Podcast die schon in die Hölle geschickt haben, dann gibt es mindestens einen, der eine offizielle Einladung bekommt.
Ich wollte wirklich sagen, nee, lass mich da bitte drauf gucken und vielleicht komme ich im Laufe des Tages dazu, schon mal jemanden zu wählen. Ich werde nicht sagen, worum es geht, weil die Aufgaben... Ich werde versuchen, diese Aufgaben wirklich umzusetzen.
Mhm. Ich war mir übrigens nicht so sicher, ob ich das dir geben soll oder der Produktionsfirma.
Gute Idee. Ich bin raus.
Na? Eben, und deswegen wollte ich eigentlich dich nur so blind wie ein Analphabeten den sagen lassen.
Nee. Das muss schon ein bisschen liebevoller. Das ist nicht so oberflächlich.
Okay, dann...
Nochmal, wir schreiben hier Fernsehgeschichte.
Eventuell.
Das kann das Ende meiner Karriere bedeuten oder aber ein wie soll ich sagen, Auffüllen meines Fundamentes der Unbesiegbarkeit.
Das Fundament, das ist doch schon lange gegossen.
Ist schon, ne?
Das wurde im Januar vor 50 Jahren wurde das gegossen. Hat aber
ganz schöne Risse gekriegt.
Ja?
Ganz schöne
Jetzt während
Risse.
Der Staffel?
Nein.
Welche Schulnote 1 bis 6 gibt es in der aktuellen Staffel?
Das liegt nicht an mir, das zu beurteilen.
Ja, angenommen, ich würde jetzt sagen... Deine Meinung interessiert mich.
Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, oh, verdammt, ich habe eine 6, dann gehe ich doch mit einer 2 raus.
Ja, so eine bist du?
Bin nie zufrieden. Aber wir haben tolle Entdeckungen gehabt. Wir haben Vicky Fuchs zum Beispiel, war ich skeptisch, ob sie da wirklich ging, aber die hat das toll, toll, toll gemacht. Ich fand die Performance von Poletto überraschend spannend. Mhm. Ich fand auch, dass ein Henrik Hase, der für sehr viel Diskussionen geführt hat im Netz, aber als es wird immer gefragt, tritt doch mal gegen einen Amateur an. Jetzt war das kein kompletter Amateur, aber mit welcher Kraft er sich der Niederlage entgegengestemmt hat, das war toll anzuschauen. Ist das jetzt jedermanns Stilistik gewesen? Vielleicht nicht, aber hey, nochmal, das ist doch das Schöne an solchen Sendungen, dass wir eben ein bisschen diverser auftreten dürfen. Die Healthy Boy Band, sensationell.
Stimmt, ja.
Das Komplettversagen von mir und Sepp Schellhorn. So als aber das tut unserer Freundschaft und unserer Bruderschaft, kann man fast sagen, keinen Abbruch. Das ist doch das Geile. Ich war manchmal frustriert. Ich hab tolle Gastgeber getroffen, die mir die Schönheit ihres Tuns, obwohl ich es eigentlich nicht gut finden wollte, übermitteln konnten und ich ein geläuteter Mensch war. Es gab Dinge, wo ich nach wie vor immer wutentbrannt bin und immer noch mich aufregen kann. Aber es war schon eine sehr schöne Staffel, eine sehr diverse und vor allen Dingen, sie ist immer noch unter dem Aspekt der eingeschränkten Reisefreiheit hergestellt. Mhm. Soll nämlich heißen, dass wir durften wieder reisen, aber jedes Land hatte noch so seine eigenen Regularien. Das heißt, wir durften in bestimmte oder konnten in bestimmte Länder gar nicht einreisen, weil es eine Quarantänezeit gab. Die gilt für uns genauso wie für jeden anderen auch. Und wenn du irgendwo hinreist und 5 Tage in Quarantäne musst, um dann 2 Tage, dann kriege ich das auch von meinem Zeitplan gar nicht hin. Und das ist, dafür finde ich, haben wir eine sehr, sehr schöne, eine sehr spannende Staffel geschaffen. Und jetzt ist es an der Zeit, aber weiter nach vorne zu gucken und wieder eine neue Farbe dem ganzen Kapitel Kitchen hinzuzufügen. Und da freue ich mich sehr drauf. Also ich bin noch heiß.
Setzt ihr euch dann zu gegebener Zeit immer hin und überlegt, was noch für eine neue Farbmischung mit rein oder entsteht?
Ja, das, was wir immer wieder machen, wir sagen immer wieder, wir müssen mehr kochen. Mehr kochen, mehr kochen, mehr kochen, mehr kochen. Allerdings, mehr kochen bedeutet für mich soßig, suppig, auch nachvollziehbar für den Zuschauer. Allerdings haben wir so gute Leute und ein bisschen Ehrgeiz ist ja auch dahinter, zumindest punktemäßig die Nase vorne zu haben. Nicht der Gewinner zu sein, das ist Blödsinn, aber schon auch so den anderen ein bisschen Herausforderung. Und da das richtige Maß zu finden aus Emotion, Nachvollziehbarkeit, Innovation herzustellen, das ist wahnsinnig spannend.
Aber im Grunde ist es ja wirklich ein Konzept, was unverändert immer war. Das ist ja schon erstaunlich, dass das in seinem roten Faden immer gleich bleibt. Also das immer
ist, gleich bleibt. Das ist das Schöne hinter unserer Welt. Kulinarik gehört zu den Bereichen, die niemals sterben werden. Wie Musik. Musik, es wird immer Musik geben. Es wird immer Theater, Kino geben. Es wird auch immer Kulinarik geben. Weil wir Menschen können was damit anfangen. Es ist, glaube ich, eins der Grundbedürfnisse unserer Spezies, dass wir irgendwie in der Gemeinschaft essen und trinken.
Ah. Gar nicht mal als Lebensnotwendigkeit, sondern auch aus gesellschaftlichem.
Nee, lebensnotwendig müssen wir, glaube ich, Wasser trinken und von Zeit zu Zeit mal irgendwas Verwertbares für den Darm herstellen. So. Ich glaube, das ist Kultur.
Ich hab,
auch wenn ich oft kulturlos wie ein Kulturbanause daherkomme.
Ach komm. Hier, wir haben einen Gast heute und ich bin mal gespannt. Es könnte sein, ohne ihm zu nahe zu treten, dass es heute eventuell, also ich bin mal gespannt, ob du auf den Gast kommst. Mhm. Der Gast hat, der Gast ist in Altona geboren, also ein Hamburger. Für die Zuschauer, die nicht wissen, wer was Altona ist.
Und mein
Zuhörer.
Und mein Viertel.
Und dein Viertel. Aufgewachsen ist allerdings auf St. Pauli.
Was direkt nebenan ist und auch mein Viertel ist?
Ja, in Hamburg ist alles direkt nebenan.
Ja, nee, aber Altona, St. Pauli-Schanze. Das sind schon so die drei Viertel, die irgendwie miteinander was zu tun haben. Auch von der Attitüde.
Er hat Fahrradfahren in deiner jetzigen Straße gelernt. Also in der Straße, in der du lebst. Da hat er Fahrradfahren gelernt.
Wie unangenehm.
Warum?
Kopfsteinpflaster.
Stimmt.
Mit Stützrädern.
Das ist scheiße. Das ist so wie Skateboardfahren auf so einem Ding.
Wie unangenehm.
Ja, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Er wollte schon immer da wohnen, wo du jetzt wohnst.
Hm, verstehe ich.
Tatsächlich.
Also nicht, weil es besonders luxuriös ist, sondern es ist eine ganz besondere Ecke.
Ja?
Ne, zwischen Altona. Also jeder kann sagen, wo er wohnt. Ich kann sagen, ich wohne in Alt-Altona. Mhm. Der nächste kann sagen, ich wohne in der Schanze. Und der andere wiederum kann sagen, ich wohne auf St. Pauli.
Okay. Also jedenfalls habt ihr offensichtlich so ein Straßending am Laufen. Im Gegensatz zu dir allerdings gibt es eine Straße in Hamburg, die nach ihm benannt ist. Oder sagen wir mal, die seinen Namen trägt.
Also nicht nach ihm benannt, weil da wäre...
Sie trägt seinen Nachnamen.
Weil in Hamburg gibt es ein Gesetz, du musst tot sein, damit eine Straße nach dir benannt wird.
Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja ein Geist heute.
Das war auf jeden Fall nicht geistreich. Mach weiter.
Gut. Er skatet. Er ist begeisterter Skater und er hat mir erzählt, dass ihr schon mal verhältnismäßig grob miteinander geskatet hättet. Also, oder habt. Du hast es wahrscheinlich nicht ganz so wahrgenommen wie er damals. Kann er dir vielleicht später mal selber erzählen.
Das muss ja im Rahmen irgendeiner Sendung gewesen sein, wo ich mir versucht habe, einen jugendlichen Anstrich zu verleihen und ich sag mal, so einen hippen Skatepark
kann ich.
Als Kamerafutter zu benutzen, damit der Glanz derer ein wenig auf mein doch inzwischen ergraute Jugendlichkeit.
Hast du mal versucht zu skaten?
Ja und nein.
Findest du gut?
Also ich finde die Typen wahnsinnig cool, aber das ist ja bei mir immer mein Problem. Ich bin einfach nicht cool. Ich bin ein guter Typ, aber ich bin nur nicht cool.
Ich weiß, was du meinst.
So, das ist so, und ich weiß, wir hatten damals einen sehr gut aussehenden Typen in Pinneberg, wo ich ja herkomme, hatte immer so, ich glaube, der war später auch Schauspieler in irgendeiner Daily Soap, aber der war schon so, der hat die lässigen Schuhe, die lässige Hose, der hat das Skateboard, immer so diese leichte Ungepflegtheit, aber trotzdem so Sexiness, so dieses Surfer-Skate-Ding halt. Und das fand ich schon auf einer gewissen Art und Weise ganz geil. Aber ich fand mich halt nie cool. Und deshalb bin ich in diese coolen Sachen nie rein. Also ich hatte mal ein Bonanza-Rad. Also, auf BMX habe ich es nie geschafft. Das wurde dann zum schwarzen Holland-Fahrrad. Irgendwie, weil ich halt nicht cool war. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich hab so einen Hang zum Mainstream.
Aber es ist erstaunlich, dass du zumindest die Typen dann cool fandest, weil oft sagt man ja, dass Männer, die skaten oder surfen können, nicht cool finden, weil sie so ein bisschen, vermeintlich coolen Leuten sind. Er ist ein Achtel Italiener, das heißt, sein leiblicher Vater hat italienische Wurzeln.
Klingt ein bisschen kläglich, wenn man jetzt schon Achtel Italiener
sagt. Sie haben keine Verbindung mehr. Vielleicht ist das auch so ein bisschen despektierlich gemeint. Er hatte nie vor, das zu werden, was er heute geworden ist.
Was ist er denn heute?
Finde ich sehr interessant. Er kommt definitiv aus dem Kulinarischen. Sein Lehrer sagte nämlich zu ihm, wenn du Abitur haben willst, dann solltest du langsam mal anfangen zu lernen. Und dann sagte er sich, nö, da habe ich gar keinen Bock drauf und hat eine Kochlehre angefangen. Er kann null zeichnen, sagt er, hat zwei linke Hände. Viele sagen sogar, er könne nicht schreiben. Aber Wenn er dann, wie, also anders gefragt, wenn du, ne, wenn du dir ein Gericht ausdenkst für dein Restaurant, wie bringst du es deinen Mitarbeitern bei? Malst du es, visualisierst du es, schreibst du es
verbal? Ich male es meistens, aber es sind Striche und Punkte, also relativ einfach. Ja,
genau, darauf wollte ich hinaus.
Also ich mache einen Teller.
Und raffen sie es?
Ja, ja, also ich kann jetzt mal sagen, hier, gib mir einen Stiftzettel, das ist jetzt relativ langweilig, wir können es im Netz zeigen. Sag mir, welches Gericht?
Senfei.
So, dann mache ich hier den Teller, dann mache ich hier...
Den Strich.
Warte, so. Dann mache ich jetzt hier das Kartoffelpüree, so als kleine Delle. Ja?
Ja, das sind Kissen.
Dann setze ich hier die Eier rein.
Das sind Kreise.
So, oder Ovale.
Ja, ich will nur sagen, wie du es machst.
So, jetzt machen wir Soße.
Mhm.
So, entweder entscheiden wir uns, die Soße wirklich zu nappieren, also drüber zu gießen. Dann mache ich so, dann machen wir hier so die Soße rüber. Und dann fehlt ja meistens noch ein Crunch oder eine Struktur, also ein Gemüse. Und dann male ich hier so Blätter. So, und dann wird das so geschrieben. Püree.
Ah, wirklich, okay.
Eier. Dann schreibe ich meistens noch dazu Onsen. Dann schreibe ich hier Soße. Wahrscheinlich Senf. Blattspinat. Mariniert. Und sollte da noch ein bisschen... Dann kommt da noch Knusper.
Okay, weil worauf ich hinaus wollte, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, genau.
Und damit müssen die arbeiten.
Genau, also sagen das nämlich, so, dass seine Mitarbeiter könnten kotzen, wenn er Gerichte visualisiert.
Finde ich super.
Deswegen. Willst du das jemals wieder in der Bullerei geben?
Ja.
Ja?
Ja.
Kannst du es versprechen?
Ja.
Oh, geil. Das habe ich nicht verstanden, warum das runterlässt. Er sagt, er wäre nicht ganz so schlecht darin, ein Unternehmen zu führen, eigentlich sogar ganz gut. Der Ort, wo sein Restaurant hier in Hamburg ist, sei Fluch und Segen zugleich. Jetzt versuche ich das mal einzugrenzen.
Klingt nach der Reeperbahn.
Nee, genau das Gegenteil. Was wäre das Gegenteil, schätzt du, in Hamburg? Ist das sehr alsternah?
Dann so Mönckebergstraße, irgendwas in der Richtung. Einkaufszentrum ist Segen, weil viele Leute, aber abends ist da halt auch nichts los. Oder ist eine keine Ahnung.
Das ist Winterhude. Und ich sage das jetzt deswegen, weil ich würde mal gerne von dir hören, wo du da Fluch und Segen, ich weiß, glaube ich, was er meint.
Wüsste ich jetzt nicht.
Die Leute, die Klientel, nein. Die Art und Weise des Lebens?
Nein, nein. Nein,
nein. Nur?
Nee, lass uns das nachher mit ihm besprechen.
Er hat seiner Bank damals gesagt, als er das Restaurant, was er heute hat, kaufen wollte, dass er das Geld für einen Kleinwagen bräuchte.
Mhm.
Sonst hätte er das Geld nicht bekommen.
In welcher Welt ein Kleinwagen?
Ein Kleinwagen.
Also, na gut,
ich meine, er hätte zu mir gesagt, ein Golf oder so.
Also er hat gesagt, er nimmt das Geld und kauft sich davon ein Auto statt ein Restaurant.
Genau, er hat das mit dem Restaurant nicht gesagt.
Das ist smart, das mag ich.
Weil er hätte es nicht bekommen.
Das mag ich.
Und er brauchte dieses Geld nämlich, um den Vorbesitzer auszulösen. Und dieses Restaurant, das er heute hat.
Das kann aber nur eine Rummelbude gewesen sein, weil... Für einen Kleinwagen als Ablöse kriegst du nicht viel heutzutage.
Also es war in den 90ern eine Institution, kannst du mir überlegen, 90er Institution Winterhude.
Bin ich zu jung für.
Er hat ein großes Erbe angetreten, was diese Institution angeht, denn der Vater vom Hänsler hat dort früher mitgewirkt in dieser Stätte.
Da?
Mhm. In den 70er Jahren. Und da muss es ziemlich...
Nee, da war es in der
ziemlich heiß hergegangen sein, dass der Vorbesitzer
der Name, aber nicht der Ort.
Also dann müssen wir ihn gleich fragen, dann hätte ich das falsch verstanden. Kommst du jetzt auf Zeig?
Ja.
Wie kommst du auf Zeig?
Weil das der einzige Laden ist, den Hänsler mal selber geführt hat.
Ah, okay.
Und in den 70er Jahren wirklich ein Ort der Wollust und der Völlerei und der Avantgarde gewesen sein muss. Mhm. Wie heißt denn das? New Wave so.
Ja.
Dunkel, schwarz, irgendwie so.
Wurde der erste Stern gekocht?
Weiß ich nicht.
Und wo war das?
Also ursprünglich war das Zeig in der Markthalle, in dem Konzertveranstaltungsraum.
Hauptbahnhof. Ah, okay.
Dann ist er rückwärts für Kiez.
Genau.
Ja, rückwärts für Kiez. Dann, meine ich, war es aber in den Grindelhochhäusern.
Aha.
Da hat es nicht so, obwohl es ein toller Ort war, immer noch. Und jetzt ist es, lass mich lügen, ja, nicht Ost-West-Straße, ist falsche Ecke, aber eine viel befahrene Straße, oder nicht?
In Winterhude.
Ja, ist das nicht diese
Sierich.
Die Sierich, ja. Feststraße.
Die
Einbahnstraße links, rechts. Ja.
Man nimmt sie immer, wenn man sie nicht sehen darf. Weil zwölf Stunden so.
Das
genau.
Zeigt.
Guck mal, da bist du da drauf gekommen. Und wer könnte dann wohl unser Gast heute sein?
Ich kenne seinen Nachnamen, ich glaube Maurice.
Nee, Maurizio.
Maurizio.
Und den,
Maurizio,
und den Nachnamen, guck mal, der ist wie nach einer großen Straße in Hamburg benannt. Ist jetzt auch gerade die, ist auch gerade die Zeit. Und
Maurizio haben, Helmut-Schmidt-Straße.
Ja, richtig, ja, fast. So. Was, fast.
Maurizio,
Eier.
Was?
Du hast gerade Eier gemalt, das ist jetzt bald, die Ferien stehen vor der Tür.
Osterstraße.
So.
Oster, stimmt. Maurizio Oster.
Ja, genau, das ist unser heutiger Gast. Maurizio ist unser heutiger Gast.
Da haben wir neulich noch drüber gesprochen, ob wir da mal was zu machen.
Ja, wir haben darüber gesprochen, ob wir nicht mal einen Frischbesternten einladen.
Genau, das
meine ich
ja.
Genau.
Ach, wie schön.
Und, da dachte ich mir, kann die Produktion, jetzt wo RTL das macht, ein bisschen Geld sparen. Und habe einen aus Hamburg.
Ganz toll.
Aber über den Umweg München einfliegen lassen.
Warum?
Ja, damit die Produktion zahlen muss.
Ja, finde ich doch geil. Lass ihn bluten.
Guck mal, da ist er.
Die Weltherrschaft.
Junge ist der Jung.
Freut mich.
Grüße.
Ich bin ja Moin. Erstaunt, dass du mir auf dem Zettel hattest.
Mein Vorname. Wir hatten mal telefoniert. Ich weiß nur nicht mehr, warum.
Wir haben mal telefoniert.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir zu irgendwas anderem gratuliert habe. Oder dir irgendwas sagen wollte, weil irgendwie meine Jungs dich so geil fanden oder irgendwas. Und ich gesagt habe, hey, großes Kino. Doch, das waren meine Köche. Die haben gesagt, irgendwie, das ist cool. Die waren bei dir essen und die Art und Weise, wie sie über dich gesprochen haben, hat mir den Respekt abgerungen, bei dir anzurufen und sagen, du machst das wohl ganz gut, ohne dass ich jemals da war. Und das war, finde ich, schon wichtig irgendwie. So, wenn man positive Dinge hört, dann da auch mal sagen, hey, das ist, scheint ganz gut zu sein.
Auf jeden Fall, ja.
So, also, und jetzt muss ich ganz kurz lügen, was war's? Nee, du bist... Oder bist du auch so ein bisschen in diesem Regional?
Aber ich kann mich ehrlicherweise wirklich nicht dran erinnern,
dass wir telefoniert haben. Ich glaube, du wusstest auch gar nichts damit anzufangen, mit dem Inhalt. Ich habe nur angerufen und habe gesagt, hey, ich habe gehört, meine Jungs schwärmen von dir und wollten nur sagen, Respekt.
Also das höre ich,
natürlich höre ich das, aber ich finde das
schon
toll.
Also mit deinen Jungs meinst du dein Kochteam?
Ne? Ich finde das toll, wenn meine Köche Läden haben, Menschen haben, die sie gut finden, wertschätzen. Hatte ich auch früher in meinem Alter, als ich so, wie alt bist du?
33.
Boah, leg mich am Arsch, ey. Aber so, dass man hatte so ein Netzwerk, was nicht nur über die kulinarische Wertung stattgefunden hat, sondern wenn Jungs guten Job gemacht haben, dann waren wir in so einer Art Netzwerk. Das war damals, boah, das Cox in der langen Reihe, der Holger. Das waren die Jungs von Four Experiment. Das waren die Jungs von, also wir mit dem Weißen Haus. Das waren die, boah, wer war's noch? Patrick Gebhardt, damals an den Deichtoralen. Also über die ganze Stadt verteilt. Und wenn da jemand Tolles gemacht hat, dann waren wir halt miteinander unter den Köchen viel mehr als unter den Küchenchefs. Das war mir so eine Meute. Und das finde ich schön, wenn meine Köche das heutzutage auch haben. Und da weiß ich, dass auch manchmal meine vielleicht falsche Meinung von meinen Köchen revidiert wird, weil sie sagen, nee, ist nicht so. Das war richtig geil, fanden wir toll, haben wir, zeigen Sie mir Bilder und dann sagt, oh, sieht gut aus.
Aber das heißt, ist heute nicht anders. Also wir haben auch, also
ich bin nur nicht mehr in dem Alter.
Nee, also ich habe mit dir noch keine WhatsApp geschrieben.
Nee, ich habe auch kein WhatsApp.
Ich auch nicht. Naja, also das ist heutzutage nicht anders. Also wir in Hamburg, da sind auch alle vernetzt und schreiben sich gegenseitig und den einen mag man mehr, den anderen mag man weniger. Man besucht sich gegenseitig, man leiht sich mal was aus, wenn der Vakuumierer kaputt ist oder keine Ahnung.
Also, ja. Aber nochmal, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Da trägt er sie mit vollem Stolz.
Ja, also das, genau, muss man kurz erzählen. Also Maurizio ist hier reingekommen. Trägt eine eine blütenweiße Kochjacke mit einem Michelin-Aufnäher auf der rechten Brust und mit dem Michelin-Stern 2022 auf der linken. Sieht schon gut aus.
Wäre meine erste Frage. Was passiert, wenn ich das selber mache?
Wenn du die Jacke selber machst, dann kriegst du bestimmt Arschstress mit dem Michelin.
Was denn für ein Stress?
Keine Ahnung. Witzigerweise.
Du kriegst aber vom Gummi Applaus.
Ja, vielleicht kriegst du dann Punkte mit der Bullerei, eigentlich.
Gut.
Nee, aber gibt's da, wenn du sowas bekommst, eine Umgangsregel damit?
Du bekommst so ein Medienkit. Und dann wird dir schon gesagt, wie du spielen darfst, was du denn spielen darfst. Witzigerweise habe ich man hat es ja schon ein bisschen geahnt, also ich habe es zumindest geahnt, nachdem wir die Einladung bekommen haben.
Ich ahne das seit über 25 Jahren.
Ja,
das
tut nicht ein. Der eine hat ein besseres Bauchgefühl als der andere. Ne? Ich habe dann mit meinem Fotografen gesprochen, habe gesagt, hier nimm mal das Bild und bau da schon mal so ein kleines Sternchen rein, dass wir gleich bei Social Media präsent sein können. Dann habe ich im Nachgang gelesen, oh scheiße, das hätte ich gar nicht gedurft, aber... Ich muss ja jetzt nicht dem Michelin das schicken und sagen, hier, sorry, ich habe Blödsinn gemacht.
Moritz, ich habe gerade gehört, wir haben ja normalerweise...
Oh, es gibt einiges richtig zu stellen, wenn ich es mal sagen darf.
Ja, machen wir gleich. Weil es gibt jetzt erstmal, das ist bei Sebastian üblich, da musst du vieles richtig stellen am Ende der Sendung.
Na, ehrlicherweise ist das meistens doppelt clever gedacht von mir, damit wir, sollte es Pausen geben, Dinge zum Füllen haben. Und deswegen denke ich mir...
Also ich dachte, du wärst einfach nur verkatert gewesen, als wir telefoniert haben.
Achso, ja, das kann natürlich auch sein.
Einleitungsbegrüßung.
Ja, also erst einmal...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Grabs, Flips, Grinds, Flatlands, 180 am Skaterhimmel war und wahrscheinlich ist Maurizio Oster schon lange ein Stern. Am Gastrohimmel nun auch. Denn der Guide Michelin ist mit tiefsitzender Hose in Hamburg-Winterhude vorbeigerollert und hat, Zitat, festgestellt, dass der Inhaber und Küchenchef dieses geradlinig modernen, fast schon puristisch gehaltenen kleinen Restaurants namens Zeig gerne mit verschiedenen Techniken spielt und es schafft, interessante geschmackliche Kontraste zu kreieren. Und zack, war der erste Stern eingetütet. Herzlichen Glückwunsch, auch im Namen von Fietes Eltern. Aber was ist dieses Zeig eigentlich und wer ist dieser Maurizio Oster überhaupt, der sich qua seines Vornamens so italienisch anhört, es aber eigentlich gar nicht so ist? Maurizio ist ein Weltenbummler. Das sage nicht ich, das sagt er. Und zwar einer mit einer großen Portion Hamburg-Liebe in der Brust und für das Natürliche im Herzen. Schon als Kind stapfte er durch die Gemüsegärten der Eltern, widmete sich den regionalen Produkten wie Grünkohl, Steckrübe und rote Beete, Dinge, die bis heute eine große Rolle in seinem Herzen und auf seinem Herz spielen. Ebenso wie all die Techniken und unzähligen anderen Rezepturen fernster Länder auch, die in Maurizios Töpfen den Anklang finden, der eben bei den Damen und Herren des großen weißen Reifenmännchen mächtig Druck hinterlassen hat. Und das klingt dann so. Seine ausgesuchten saisonalen Produkte erfahren ein Grad an Kreativität, der seinesgleichen sucht, um dann das kulinarische Ergebnis, laut Michelin ein durchdachtes und stimmig aufgebautes Menü, noch lange nach dem Besuch in seinem Restaurant nachwirken zu lassen. Tja, das passt. Mauritius Philosophie ist kreativ regional. Sein Team und er verzichtet bewusst auf vermeintliche Luxusprodukte und versucht normale Produkte wie zum Beispiel eine Zwiebel oder Kohlrabi in den Fokus zu stellen. Oder anders ausgedrückt, die Entscheidung, ganz bewusst auf Luxusprodukte wie Trüffel oder Kaviar zu verzichten, zeigt sehr gut, wie der junge Koch ganz offensichtlich tickt. Er ist bodenständig, aber nicht rustikal, er liebt das Feine, bleibt aber hanseatisch geerdet. Was macht da also mehr Sinn, als einen geerdeten Feingeist in die vier Wände eines, nun ja, anderen geerdeten Feingeistes zu holen? Richtig, nichts. Daher sagen wir herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Maurizio Oster.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen und erneute Gratulation an alle Beteiligten übrigens, weil man mir oft vorwirft, dass ich gar keine Begeisterung dafür habe, was gänzlich falsch ist und ich kann mich da immer nur wiederholen für die Sterne-Gastronomie, gehobene Gastronomie. Ich stelle nur manchmal Dinge in Frage, ob das der einzige Weg sein muss, wie manchmal so die Darstellung ist von bestimmten Sachen. Und deshalb wäre jetzt erstmal von mir gerne zu hören, was hat Sebastian falsch gesagt?
Genau, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wo fangen wir da an?
Wir haben Zeit, 3 Stunden.
Also die Geschichte mit dem Zeig war fast richtig. Werner hatte gar nichts mit dem Zeig zu tun. Und das Zeig war auch niemals unten in der Markthalle. Das Zeig war in der Oberstraße, sprich an den Gründelhochhäusern, da wurde es gegründet von Axel.
Entschuldigung, aber ihr redet ein 51-Jähriger, guck nochmal nach. Bin relativ sicher, dass es in der Markthalle war.
Das war Lidelisch und die sind dann, sind dann mit dem Petit Delisch dann später rübergegangen in die Galeria.
Stimmt.
Und da haben die sich dann getrennt. Ich habe mit Axel damals, als ich übernommen habe, habe ich einen Monat mit Axel zusammengearbeitet, weil ich halt so ein bisschen die Stammgäste, da habe ich mich einmal vorstellen lassen. Ich war ja niemand, mich kannte doch keiner. Als ich
wo jetzt?
Hier in Hamburg, als ich das Zeig übernommen habe.
Das wird gut.
So, alles klar, das können wir gleich nochmal von vorne
anfangen. Mach.
Genau, und da hat Axel mir ein bisschen die Geschichte erzählt vom Zeig. Und es war halt so, Werner und Axel, die haben damals schon im Scherer zusammengekommen.
Also Werner Hensler und Axel.
Werner Hensler und Axel Henkel. Genau, das ist, die haben damals schon im Scherer zusammen gekocht. Und Axel war tatsächlich der Erste, der einen Stern in Hamburg gekocht hat.
Okay.
So, und dann haben die beiden sich selbstständig gemacht in der Markthalle mit dem Le Delige.
Achso, das habe ich als Zeig im
genau, und haben da auch wieder einen Stern bekommen, sind dann rüber in die Galeria und haben das Petit Delige aufgemacht. Und dann hat Axel irgendwann... hat Axel irgendwann die Idee gehabt, dass er jetzt das Zeig aufmacht. Und da sollte Steffen dann auch als Kommi irgendwie anfangen, also Steffen Hensler. Mhm. Ist nie dazu gekommen, er ist dann später irgendwie mit Werner zusammen da unten am Hafen hängen geblieben und haben dann das Hensler und Hensler aufgemacht.
Hat übrigens auch beim sensationellen Koch gelernt damals. Ein Enfant terrible, also auch dem Leben sehr zugeneigt, aber unglaublich kreativ. Holger, richtig auf dem Land. Oh Mann, Alter, das Leben geht so schnell, ich vergesse das so schnell. Aber entschuldige, also,
darum geht's nee, alles gut, aber weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall hat Axel dann das Zeig aufgemacht unten in den Grillhochhäusern. Ist Mitte der 2000er irgendwann, hat er es dann aufgegeben.
Guter Laden gewesen eigentlich, hatte nie Bums.
Also habe ich viel Gutes gehört und wir haben auch immer noch Gäste, die sagen, oh, damals in den Grillhochhäusern. Naja, dann ist er nach Sylt, ist dann wieder zurück, hat das Zeig 2016 wieder neu eröffnet in Winterhude und hat dann quasi von dem Ruhm damals gelebt und hat ganz großes Marketing gemacht und die Gäste, die er damals als Stammgäste hatte, das hat er auch gereicht, wir haben 24 Sitzplätze, ne? Und das hat schon gereicht, dass dann die Leute dann da abends immer vorbeigefahren sind. Und
also kreativ in der Karte, aber ziemlich langweilig in der Namensfindung.
Nee. Das hat er ja schon ganz richtig gesagt. Also erstmal habe ich ja nichts groß abgekauft, sondern das war halt so, dass das war alles Pachtbestand. Mhm. Das heißt, ich konnte zur Bank gehen und sagen halt, der gute Deutsche braucht ein Auto, also gib mir bitte Kohle für einen kleinen Wagen. Und habe mich dann ganz spontan dazu entschlossen, anstelle von einem kleinen Wagen, also was ich niemals vorhatte natürlich, einfach den Axel auszubezahlen.
Du hättest das sonst nicht bekommen, die Kohle von der Bank, wenn du die Wahrheit erzählt hättest?
Ich bin mir ziemlich sicher. Also hätte man einen Businessplan schreiben müssen und das sollte aber auch relativ fix gehen, das Ganze. Und wahrscheinlich hätte ich es dann auch bekommen, aber das war halt der bequemere Weg und der schnellere Weg auf jeden Fall.
So. Ich glaube, so gewertetes Frischfleisch wie heute hatten wir noch nie am Tisch sitzen. Also wir hatten viel Establishment, irgendwie, die dann schon so ein bisschen eingefangen sind. Mit 33, du hast den Laden wann übernommen?
2018, vor 4 Jahren.
Was war das erste Ziel?
Mein erstes Ziel? Hm? Überleben. Also ganz klar, dass wir halt erstmal zusehen. Also erstmal, es war ja auch das Zeig, was ich übernommen habe, euroasiatische Küche. Und dann komme ich daher und sage dann halt so, pass auf, ich würde aber gerne mit regionalen Produkten, das gefällt mir viel besser. Mhm. Und das, was ich eben gerade schon erwähnt hatte, dass ich vorher mit Axel zusammengearbeitet habe und mich einmal vorstellen lassen habe bei den Stammgästen, das war ja die Idee dahinter war, dass die dann auch weiterhin zu mir kommen. Aber die haben dann gesagt, hier, regionale Küche, das ist ein bisschen Salat auf dem Teller und wir wollen aber unsere Tempura-Garnelen. Die sind nicht mehr wiedergekommen.
So lustig, was jetzt, wie lange her ist? 5 Jahre, ne? Kann man das sagen? 5 Jahre bist ja, du?
Vier Jahre.
4 Jahre jetzt, genau. Wie schnell sich die Küche dreht. Also das Tempura-Garnele ist jetzt inzwischen durch die Hensler-Meute all over the place, in Anführungszeichen, auch im Rahmen dieser ganzen Isikaya-Welten und Nikkei-Küchen, die ich teilweise natürlich sehr, sehr schätze, auch immer noch Platz für neue Entwicklungen lassen. Nur kleinen Restaurant-Tipp. Ich war jetzt bei Duck essen und im Rio Thai.
Welches ist das? Das 36. Restaurant von ihm? Er hat ja viele. Also welches von T-Duck hast du besucht?
Sein Flagship, sein Rio, das Rio Thai.
Okay.
Also das sein Laden, wo er wirklich auch aktiv steht. Das war outstanding gut.
Nur weil es nicht mal angesagt ist, heißt ja nicht, dass es
das ist angesagt. Ist.
Nein, aber ich meine jetzt so generell auch die euroasiatische Küche. So, also ja. Weißt du, es ist halt nur, weil jetzt gerade gesagt wird, es ist nicht mehr also regional, ist angesagt oder keine Ahnung was. Wir werden sicherlich, ich habe halt einfach mit den Produkten, mit denen wir arbeiten, also mit Kohlrabi, mit Zwiebeln, das kann am besten. Also das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich habe beim Hensler gearbeitet, im Ono damals. Ich habe bei Anna Skroll gearbeitet, auf dem Schiff gearbeitet, habe verschiedene Küchenstile. Das, was mir aber am Ende am meisten Spaß gemacht hat, ist halt Steckrübe und Kohlrabi. Die Geschmäcker machen wir.
Das verstehe ich nicht. Du arbeitest beim Hensler bei Anna Skroll und dem Großmeister der Heimatküche, bei dem hast du nicht mehr angefragt oder habe ich dich nicht eingestellt?
Du hast mich nie getraut.
Nein, ich meine es jetzt ernsthaft, weil ich ja schon immer einen heimatbezogenen Aspekt hatte mit Hausmannskost. Zwar anders, nee,
tatsächlich,
aber
also bei Steffen war auch nie mit Absicht, dass ich da angefangen habe. So. Also
im Sof liegen geblieben, in der Hafenstraße. Und dann, komm, ist mir kalt, ich komme mit rein.
Ich habe an der U-Bahn noch so einen Vertrag gefunden, der nicht unterschrieben wurde, den habe ich dann kurz genommen. Nein, das war halt, war einfach, mit Anna bist du nicht so gut auseinandergekommen, ich brauchte schnell was Neues und das da kam dann halt über Kontakte, war dann halt hier, kannst Sonntag aufhören und Montag fängst du dann da an.
Also so. Nochmal zu dir zurück und an deinem Werdegang des Restaurants. 4 Jahre machst du das Ding auf, erstmal aus der Nicht-Not heraus, aber das Überleben. Dann triffst du eine Entscheidung für den Inhalt. Richtig?
Richtig, genau. Also ich habe das Ding übernommen, habe geguckt, ja okay, es muss irgendwie laufen, wir müssen hier die Gäste reinbekommen. Nach einem Jahr war es dann halt so weit, dass ich dann sagen konnte, okay, ich habe jetzt eine ganze BWA von einem vollständigen Jahr. Ich konnte zur Bank gehen und konnte dann zu meinen Verpächtern sagen, so aufgepasst, ich kaufe jetzt den ganzen Pachtbestand, die Miete wird günstiger und dafür zahle ich dann aber eine Tilgungsrate, die dann aber wesentlich günstiger ist als die Pacht.
Okay. So.
Und damit war dann schon wieder da ein bisschen Ruhe reingeschaffen. Am Ende habe ich halt keine eigene Entscheidung, muss ich immer zum Verpächter laufen.
Das heißt, du hattest einen Vorteil, dass du aus der Erfahrung des ersten Jahres so schon Informationen ziehen konntest, mit denen du dann auch weiterarbeiten konntest.
Wir haben wirtschaftlich ja schon gearbeitet. Also ich habe angefangen, die Wirtschaftlichkeit musste von Tag 1 da sein.
Die muss immer da sein, nur da hat es einen Erfahrungswert. Das meine ich damit. Also mit diesem ersten
Schritt. Ja, das auch.
Ich bin heute nicht mehr sicher, ob ich diesen Mut nochmal an den Tag legen würde, mich nochmal komplett auf eigene Beine zu stellen, wie ich es damals getan habe. Das Risiko war einfach geringer.
Aber man muss doch ganz kurz mal sagen, weil die Zuschauer oder die Zuhörer, dementsprechend sehen sie nichts. Hier sitzt wirklich ja jemand, Tim. Man sieht Maurizio an, dass er noch wirklich jung ist.
Ja, dass er ist dasselbe Alter, als ich mich selbst.
Ne, wirklich sozusagen ein Novize ist, jetzt mit 4 Jahren sich diesen Stern direkt erkocht hat. Also und auch so, wie er redet, da gehört richtig viel Mut ja auch dazu, das anzugehen. Wenn du auch sagst, das erste Ziel im ersten Jahr war Überleben. Und das hat sich aber wahrscheinlich nicht verändert.
Also worauf ich hinaus wollte, nur ganz kurz, ist diese Rationalität, dieses Selbstvertrauen, was du auch wirklich an den Tag legst, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, wo es einfach nur darum geht, wie funktioniert's? Weil es ist einfach, um den Zuhörern, die vielleicht sich mit demselben Gedankengang auseinandersetzen, in die Selbstständigkeit zu begeben. Was kann ich jetzt gerade lernen? Und das ist ein Prozess, wenn man sagt, ich konnte schon die Informationen aus einem Pachtvertrag herausarbeiten, mit denen ich dann mein eigenes Konzept an den Markt gebe, dann ist das smart. Und dann ist das wahnsinnig smart. Statt einfach zu sagen, boah, das sieht aber hier gut aus, eine gute Straße, irgendwie so. Die laufen ja 20 Leute vorbei und jetzt mache ich einen Mexikaner in eine Gegend, wo nur Senioren wohnen.
Also ich glaube, generell gehört da einfach, da gehört auch ein bisschen Blauäugigkeit dazu. Du musst am Anfang, wie als wenn man verliebt ist, ne? Also du bist am Anfang, bist du halt erstmal auf Feuer und Flamme und dann gehst du noch einen Kilometer weiter oder noch 10 Kilometer, 100 Kilometer weiter, als du machen würdest, wenn du halt einfach schon ein bisschen in dem Thema drin bist. Und das war halt am Anfang das, was mich oder was uns halt dann auch ausgezeichnet hat, zu sagen, halt alles klar, wir gehen jetzt weiter. Und was ganz wichtig für mich war, wir haben 24 Sitzplätze. Bis 24 kann auch ich mit dem Realschulabschluss noch ganz gut rechnen. Also das ist halt so, und das war mir halt auch
was ganz, die Wirtschaftlichkeit angeht.
Das ist die Wirtschaftlichkeit, na klar. Also das ist halt so, man kann halt, da macht es ein bisschen einfacher, das Ganze zu rechnen. Und wenn wir dann halt mal sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie mal eine Nullrunde, dann ist das nicht gleich so ein heftiger Verlust, wie wenn du irgendwie 140 Sitzplätze bespielen musst und da einfach keine Sau hinkommt. Also wir hatten auch Tage, wo niemand da war. Und das ist halt, das ist ein scheiß Gefühl. Und mit 140 ist es was ich denke, noch beschissener.
Wie ist es denn, wenn ich einen vermeintlich alten Gastronomiehasen Tim und einen vermeintlich nicht so alten Gastronomiehasen wie Maurizio frage, wie ist eure gegenseitige Einschätzung? Muss das betriebswirtschaftliche Risiko einkalkuliert werden und zwingend beachtet werden? Oder ist dieses kleine Maß an Blauäugigkeit, wie man es ja im Verliebten dann auch ist, wie du es gerade beschrieben hast, braucht man das auch, um den Kickstart als gelungen hinzubekommen, Tim? Maurizio.
Also ich glaube, es funktioniert mit beidem, aber du bist halt wesentlich mutiger und du gehst halt mehr Risiken ein, wenn du halt diese rosa Brille, sag ich mal, noch aufhast und sagst, natürlich muss es halt irgendwie immer rational sein und du musst halt, musst dir dessen bewusst sein, was du da gerade machst. Und bei mir war es halt einfach, okay, ich habe jetzt diesen Kredit für diesen Kleinwagen aufgenommen. Das macht mich nicht kaputt. Also wenn ich da jetzt auf die Nase falle, so, dann gebe ich das Restaurant ab, kann mit Glück dann da noch ein bisschen Kohle rausholen und dann habe ich halt jetzt ein paar Jahre dann irgendwie so einen Kredit an der Backe, was halt super nervig gewesen wäre, aber es wäre, hätte mich nicht umgebracht. Also wenn ich jetzt den Kredit, den ich jetzt habe, da kaufen sich andere dann wieder eine Wohnung oder ein Haus von, was dann schon wieder ein bisschen schwieriger gewesen wäre, wenn man dann jetzt auf die Nase fällt. Aber nach einem Jahr war dann halt schon klar, okay, es geht in die richtige Richtung und da ist noch ein extrem viel Potenzial.
Hatte ich ähnlich, als ich das Weiße Haus ist, meine Selbstständigkeit ist mein Kiez sozusagen, mein Zeig, entschuldige. ich habe einen Kredit aufnehmen müssen, über 100.000, weil ich musste Ablöse zahlen. Die Leute wollten raus, 100.000 Mark damals, das war der Wandel. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich bin jetzt, oh Gott, wie alt war ich, 28, 29, selbe Alter ungefähr. Ich bin 28, 29. 100.000 Mark sind das, was ein vermeintlich, also wenn ich ein bisschen positiv in die Zukunft gucke, das, was ein jeder mit ehrlicher Arbeit früher oder später auch abbezahlen kann, wenn es nicht funktioniert.
Andere kaufen sich ein Haus.
So, exakt. Das ging um dieses Reihenhaus. Aber ich hatte mir, ich hatte mir ein Reihenhaus visualisiert. Ich habe gedacht, wenn mein Leben jetzt normal läuft, dann werde ich irgendwann mal ein Reihenhaus in Pinneberg haben oder was auch immer, so, oder, ne, oder eine kleine Bude oder so. Das ist mein Risiko. Und jetzt gebe ich mir 3 Jahre und dann gebe ich Vollgas. Bis dahin konnte ich ein bisschen, ich habe ja nebenbei gejobbt sogar noch am Anfang, neben der Selbstständigkeit, weil ich einmal, ich wusste ja nicht, wovon ich meine Miete bezahlen soll. Ich brauchte Geld. Und ich bin relativ vernünftig, wenn ich kein Geld habe. So, dann ich kaufe mir nichts, was ich nicht haben will. Ich kaufe mir nichts, was mir nicht wirklich was bedeutet. Was vor allem, was ich mir nicht leisten kann.
Ja.
Und so war der Insatz. Und diese 100.000 waren damals für mich wohl investiert. Und wir mussten hart arbeiten, aber wir hatten dann irgendwann nach auch ein paar Nullrunden, Monate, ich sag mal, Social Marketing ohne Social Media, fing das an so, du hast es gerochen. Jetzt passiert, es passiert was, es brodelt ein bisschen was. Die Leute kommen wieder. Auf einmal ist es so, sie bringen jemanden mit, weil sie, und dann wusstest du so, oh, ich krieg gerade
genau. Ich, ja, ich auch.
So, das ist wirklich. So, und dann denkst du auf einmal so, ja krass, und jetzt versaust nicht, jetzt bleib dran, werd nicht faul, werd nicht überheblich, sondern zieh gnadenlos
durch. Aber inklusive schlaflose Nächte davor?
Nicht wirklich.
Also, danke. Also, ich habe natürlich hat man mal Momente, wo man halt, also ich mach das ja, meine Frau, die ist gelernte Hotelfachfrau, Restaurantfachfrau, was?
Eine das, Fachfrau. Hört das sowieso wichtig, dass es deine Frau ist.
Stimmt. Und am Anfang haben wir gesagt, okay, pass auf, du arbeitest noch nebenbei und also arbeitest woanders und ich mache das hier mit dem Restaurant und dass du wenigstens Kohle verdienst. Dann haben wir irgendwann gedacht, so, warum soll ich hier jemanden, die Restaurantleitung, der vorne im Service rumspringt, bezahlen, wenn ich nicht dich bezahlen kann dafür? Dann bleibt wenigstens die Kohle in der Familie und dann haben wir es so rum. Und dann haben wir das erste Jahr, die ersten 2 Jahre oder 1,5 Jahre dann schon von dem, was sie verdient hat, eigentlich gelebt. Plus das, was wir so an Tipp gemacht haben, weil ich habe mir noch nie was ausgezahlt an Tipp. Das hat sie dann bekommen und ja, wir haben so dann zusammen. Und dann hat es nach 2 Jahren, hat es dann jetzt einmal, also wirklich kurz vor Corona, hat es dann einmal so richtig angezogen. So, dann ist uns Corona dazwischen gekommen. Stimmt, und danach.
Das habe ich schon wieder verdrängt.
Wir haben seit von 4 Jahren Selbstständigkeit sind 2 Jahre Corona.
Könnte man also fast sagen, dass du nach einem Jahr einen Stern hast?
Nee.
Theoretisch?
Nein. Jetzt entspann dich mal.
Also das.
Wenn du 2 Jahre
zu. Nein, die Corona-Zeit war wichtig. Das war wirklich wichtig, weil wir auch gerade der letzte Lockdown, wir haben halt, also, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hätten wir jetzt auch einen Stern oder eigentlich denke ich schon, dass wir auch einen Stern hätten, aber wir sind trotzdem noch ein ganzes Stück weiter, weil wir in der Corona-Zeit, wir haben halt Tisch voll zeigt, das war das so, was man bei uns mitnehmen konnte, haben wir gemacht und. Es war zwar gut und es war auch das, also ich habe mich nicht verkauft, ich habe jetzt nicht auf einmal Burger gemacht oder irgendwie irgendwas anderes gemacht, sondern wir haben etwas gemacht, was wirklich wir sind, so. Aber trotzdem war so meine Kreativität ja nicht, kannst ja nicht sagen, halt so jetzt hör auf nachzudenken, mach jetzt nur noch hier eine Suppe und ein bisschen deck den Tisch für andere. Und meine Kreativität hat einfach nicht aufgehört oder unsere Kreativität, wir sind ja ein Team. Und da war dann so viel, wo wir drüber gesprochen haben und wo wir drüber nachgedacht haben, was wir optimieren können, was wir nochmal neu machen können oder wo wir halt irgendwas nehmen können, was wir sowieso schon da haben. Und das hat uns richtig, richtig gut getan. Und nach dem 7-monatigen Lockdown sind wir rausgekommen und es hat einmal nochmal so Sledge gemacht. Und die Leute haben uns überrannt. Wir waren sowieso schon vorher auch gut gebucht und dann noch mehr. Und ja, jetzt der Stern hat jetzt einfach nochmal den letzten Kick gegeben. Und jetzt sind wir wirklich jeden Kacktag ausgebucht.
Kritisch in der Frage, wenn der Stern ist ja wirklich ein Signum, ist ein Aufkleber, also nicht ein Aufkleber, Entschuldigung, doch. Das sollte nicht despektierlich sein, aber es ist ein Reiseführer, daran kann man sich orientieren, wie ein Gastroführer mit einer Wertung. Inwiefern seid ihr neu? Du bist 33 Jahre alt, du bist ein Surfer, du bist ein smarter Typ, du bist latent
provokant.
Skateboarder. Was habe ich gesagt?
Surfer.
Ist dasselbe nur im
Internet? Das eine ist im Internet, das andere auf der Straße.
Du hast eine leicht arrogante Haltung, die sehr gut ist, weil das auch Selbstbewusstsein bedeutet. Ne?
Krass, das habe ich noch nie gehört.
Und ich höre jetzt schon 2-3 Mal so raus, ja, wir machen nicht das. So, was macht ihr? Was macht ihr? Was so macht ein reines Werbevideo jetzt?
Was wir machen bei
ja,
uns?
Ja. Was macht es so besonders? Weil ich stilistisch lese ich nichts. Nein, kritisch.
Du warst ja auch noch nie bei uns essen. Nee. Nein, also was sich bei uns rauskristallisiert hat, ist wirklich dieser Fokus auf einem Produkt. Das geht schon bei uns immer los, dass die Begrüßung, die berühmten Aperos zur Begrüßung, wenn du dann Aperitif trinkst, dann nehme ich immer ein Gemüse und dann werden aus diesem ein Gemüse werden dann halt vier Kleinigkeiten gemacht. Und das ist halt kein, das ist eine Steckrübe, das ist ein Kürbis, das ist Kohlrabi. Und wir überlegen uns dann halt, wie kann man diesen Kohlrabi in verschiedenste Formen bringen, sodass du halt immer Kohlrabi schmeckst, aber immer wieder was anderes hast. Also zum viermal Beispiel? Wir haben halt ein kleines gepickeltes Päckchen mit einer Eigelbcreme gefüllt. Dann haben wir eine Kohlrabi-Röllchen, wo wir Kohlrabi aufgehobelt haben, mit Kartoffelstärke bestäubt, dann wieder aufgewickelt, abgedämpft, getrocknet, frittiert und das wird gefüllt mit einer geräucherten Kohlrabi-Creme. Da hast du halt einmal hast du einmal die süß-saure mit dieser Eigelbcreme, dann hast du dieses geräucherte, dann einfach nur ein schönes Stück gegartes, in Petersilienöl gegartes Stück Kohlrabi. So das perfekte, wenn du halt dran denkst, das perfekte Stück blanchierten Kohlrabi. Das einfach haben wir auch nur einfach auf einen kleinen Pigerle. So, das ist der perfekte Kohlrabi dazu. Und als viertes hatten wir, jetzt lass mich kurz überlegen. Weiß ich nicht mehr.
Meine Frage ist, warum?
Warum?
Warum macht ihr das?
Weil das Spaß macht.
Das ist aber nicht so, warum soll ich viermal rum?
Aber eigentlich die schönste Antwort, ne?
Weil Spaß macht. Genau. Ja, ist ja gut. Es ist kein kritisches, ganz im Gegenteil. Das ist so, ich versuche gerade sowas für mich, ich lerne wirklich in solchen Gesprächen und ich merke ja in meiner Veränderung, dass ich jetzt gerade wieder total offen bin. Ich war vor einem Jahr, war ich ein bisschen dichter, da hatte ich eine Meinung. Und jetzt bin ich wieder, ich bin neugierig, ich will wissen, warum. Ich möchte wissen, was kann ich lernen, was interessiert mich, was ist die Motivation, Dinge zu machen. So, um wirklich einen Lerneffekt. Deshalb versuche ich auch nicht so viel zu reden heute.
Ich bin gespannt.
Es gelingt mir schon ganz gut. Das mache ich mit der leichten Arroganz, weißt du? Da sind schon ein, zwei Dinge
da. Dir gelingt es, weil du dann sagst, richtig drüber reden, aber das ist ja nicht das Weniger.
Oh, entschuldige.
Nee, alles gut. Dann Amüs, Suppengemüse. Dann haben wir einfach das Suppengemüse genommen. Also sprich, wir haben Pastinake genommen, wir haben Sellerie, wir haben Karotte. Das ein bisschen mit Zitronenessig mariniert und Liebstöckel runtergeschnitten und eine richtig geile, richtig leckere Gemüsesuppe gekocht. Und zwar keine Hühnerbrühe oder Fischbrühe, sondern einfach mal eine Gemüsebrühe. Macht keiner. Also selten gesehen, dass man irgendwo mal diese Minestrone, die jetzt tomatisiert ist, aber halt ne, wirklich eine Gemüsebrühe. Hast du irgendwo dich mal eine Gemüsebrühe auf einer Karte gesehen? Lange nicht.
Komm ich wahnsinnig arrogant vor, wenn ich sage, ja, habe ich im Weißen Haus?
Wie lange ist das jetzt her?
20 Jahre.
Das siehst du.
Also nee, nur wegen Hausmannskost. Ne? Ja. Das sind genau die Aromen, auf die ich ja immer... Und mein erster... Kommt weiter.
Aber das ist ja meine Basis.
Ich will mich heute so zurückhalten.
Ich finde es schön, wenn du trotzdem auch redest.
Nein, also, ist ja wirklich wahnsinnig spannend. Und ich... Nochmal, das ist so... Ich verstehe das.
Aber ich verstehe euch gerade beide. Ich verstehe, dass er sagt, hast du schon mal eine Gemüsebrühe, nur diese Gemüsebrühe auf einer Karte gesehen? Ich verstehe aber auch dich, dass du sagst, ja, bei mir, weil Hausmannskost. Ich habe gerade gestern eine vegane Bollo gemacht und dachte so, die ist aber trocken geworden. Und dann hat mich jemand, der mitgegessen hat, gefragt, hast du die Gemüsebrühe vergessen? Und ich hatte die scheiß Gemüsebrühe vergessen. Und da wurde mir erst bewusst,
dass du nicht kochen kannst.
Abgesehen davon, dass ich nicht kochen kann, wie wichtig so eine simple Gemüsebrühe ist. Und für mich ist das gerade eine gute Zusammenfuhr zu sagen, einmal Hausmannskost, darf es nicht fehlen. Und zu verstehen, wie interessant kann es denn sein, dass in einem jetzigen besternten Restaurant eine Gemüsebrühe ein Gericht sein kann.
Also ich glaube generell ist halt, das ist ja die Basis von uns allen Köchen, oder sollte es zumindest sein. Ich habe gar nicht mal so gut gelernt in einem Drei-Sterne-Hotel, Tagungshotel, wo irgendwie jeden Tag Buffet rausgekloppt wurde. Aber mein Küchenchef und mein Ausbilder damals, das waren halt so richtige Hausmannskost, die halt das geliebt haben. Und das ist halt die Basis, dass man halt eine gute Bolognese kochen kann, dass man halt wirklich weiß, wie man nochmal einen Gulasch ansetzt. Also ich meine, ich habe in Restaurants gearbeitet, wo der beste Sous-Chef da war, der irgendwie in Sterneküchen gearbeitet hat und der dann sich da fünfmal im Kreis gedreht hat und fast mit Schnappatmung unterm Pass lag, weil er fürs Personal kein Gulasch bekommen hat. Und das ist halt so, das sollte doch die Basis sein, dass man halt wirklich dieses Gefühl hat, wie setze ich einen Gemüsefond an, wie setze ich oder nicht nur einen Fond, sondern eine richtige Gemüsebrühe. Also wirklich diesen kräftigen Geschmack. Wie hole ich den Geschmack aus dem Gemüse raus, ohne dass das irgendwie seifig wird oder eine Plürre wird.
wie viel Eigenes ist da drin und wie viel Inspiration bekommst du von außen? Oder Vorbilder oder ähnliches?
Vorbild?
Wir reden nicht von Rezepten, wir reden von Herangehensweise, ne?
Jetzt...
Gibt es ein Vorbild für
mich
dich?
Um mich jetzt nicht als arrogant dastehen zu lassen, fällt mir gerade nicht viel ein. Also,
genau das meine ich mit der Arroganz. Ich war mir relativ sicher, dass die Antwort kommt. Und das meine ich auch wieder geil.
Also generell, natürlich, wir leben in einer Welt voller Social Media und man guckt natürlich, was machen die anderen, aber gerade das mache ich nicht. Also das ist halt so, es ist halt Anrichtetechniken. Also wir brauchen, glaube ich, nicht hier über den Toastbalken mit Trüffel oder Champignons so und Käsecreme und sonst was drüber sprechen, was jedes Furz-Restaurant macht. Also das siehst du überall, aber das tönt mich überhaupt nicht an, sowas zu machen. Generell versuche ich halt auch was Eigenes. Also es gibt auch einiges, wo ich dachte, Mann, könnte das funktionieren? Und das hat funktioniert. Also wir haben beispielsweise eine Schnitte von der Steckrübe auf der Karte, wo Steckrübe gebeizt wird, oben und unten und in der Mitte gepickelt. Das wird dann in Scheiben geschnitten und das Ganze wird mit Kartoffelstärke und Asche, das wird vermengt, dann halt ausgelegt, abgestäubt und so geschichtet, vakuumiert, gedämpft und dann auskühlen lassen im Kühlhaus. Und dann kannst du, wenn du es runterschneidest, hast du eine richtig schön akkurate Schnitte. Aber habe ich noch nirgendwo gesehen, weil ich mir das selber ausgedacht habe. So, wie könnte das klappen, dass man halt wirklich eine gepickelte und eine gebeizte Steckrübe in einem vereint und dann halt das Ganze auch noch ein bisschen akkurat aussieht? Und ich feiere mich jetzt noch. Wenn ich das sehe, dann denke ich mal so, geil, Alter. Du saßt auf der Couch und konntest nicht mehr zugucken, weil was auch immer wir geguckt haben, da damals mit meiner Frau. Und die hat schon gesagt, was ist denn los mit dir? Weil ich da von links nach rechts gerutscht bin und dann, kacke, ich muss morgen irgendwas, muss das unbedingt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und das hat auf Anhieb funktioniert und das ist geil. Also wenn du dann halt beim Anrichten und wenn du dann noch von Kollegen gefragt wirst, sag mal, wie hast du denn das gemacht? So, das ist ein schönes Gefühl.
Trennt das die Spreu vom Weizen unter den Köchern und Köchinnen, Tim, so heranzugehen?
Das trennt die Menschen, die das als Berufung haben und als Passion, als von den Leuten, die es nur als Beruf sehen.
Also, weil
das ist für mich der Unterschied.
Maurizio hat zum Beispiel einen Anbauplan entwickelt, zusammen mit einem Landwirt, wenn es um sein Gemüse geht, damit er zu jeder Jahreszeit die gewünschten Zutaten gesichert auch bekommt. Das heißt praktisch...
Haben sie das früher Rangier-Express genannt.
Sieht es so aus, aber es sieht praktisch... Es sieht praktisch so aus, dass beispielsweise Schwarzwurzeln oder Kohlrabi so lange in der Erde belassen werden, selbst bei Frost, bis Maurizio kommt und sagt, jetzt brauche ich sie. Und
Das finde ich spannend.
Also, ist doch schon eine weitergedacht.
Na, diese Selbstanbauerei geht mir wahnsinnig auf den Sack. Wenn sich jemand.
Wenn du selber anbaust, aber ich baue ja auch nicht selber an.
Wenn man sich damit beschäftigt, um zu gucken, nicht bei bestem Momentum irgendwie rausziehen, also da, wo es am wirtschaftlichsten ist, sondern auch mal Dinge passieren zu lassen.
Ja, eine Herausforderung. Und
mal die Natur sprechen zu lassen, ohne Eingriff drauf zu haben. Das finde ich schon wahnsinnig spannend. Also, ich habe seit Ewigkeiten lustigerweise eine Idee, die ich, da rede ich jetzt wirklich von über 25 Jahren, als ich das erste Mal beim Spargelstechen war, wo ich die getriebenen Spargeldinger gesehen habe. Und ich habe damit auf Mallorca gearbeitet.
Erklär mal bitte getriebene Spargeldinger.
Ja, wenn Spargel aus der Erde wächst, dann wird es ein Strauch.
Mhm.
So, ganz simpel. So, getriebener Salat. Viel geiler als immer die zarten Blättchen, die nach gar nichts schmecken.
Bei Radieschen genau das Gleiche. Wenn man Radieschen stehen lässt, dann kommen da so ein richtig, wie so Zuckerschoten.
Ja.
Und diese
stimmt, Kay im Schrebergarten.
Ja, und die sind geil. Also wenn man die kann man auch so noch ein bisschen mit in den Salat hauen oder halt ein bisschen runterschneiden, mit ins Wokgemüse hauen. Weiß ich nicht, was man damit vorhat.
So. Vielleicht macht es mir auch nur manchmal Angst, wenn da so ein junger Mensch sitzt, irgendwie so sagt, und ich mache das und das und das, weil ich denke so, krass, ich habe gerade versucht, gerade auszulaufen und einigermaßen Mittagstisch rauszukochen und abends ein Dreigangmenü. Und wenn ich das so sehe, welche Energie da im Raum ist, dann macht das manchmal auch älteren Herren vielleicht eine gewisse, und ich bin jetzt nicht alt, ich bin immer noch fett im Kopf.
Aber du warst ja trotzdem auch innovativ unterwegs beim Weißen Haus.
Ich bin
ja
immer noch.
Aber wir reden ja von der, wie du sagen würdest, Jungspritzerzeit.
Ja.
Zum Beispiel das Konzept des Bezahlens, nämlich jeder bezahlt im Weißen Haus, was er meint, was es ihm wert gewesen
das
wäre. Heute
halte ich das für sensationell.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, du bist ja auch innovativ unterwegs gewesen in dem Moment. Mann. Also, ja.
Noch höre ich dich. Noch ist keine Straße.
Obwohl
ich fett im Kopf bin. Noch lebe ich. Als du denn so gemerkt hast, deine Gerichte, die haben Hand und Fuß, du bist überzeugt von dem. Was war so der Ehrgeiz auf welche Wirkung hast du denn gekocht? Weil du musst kommunizieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. In einem Restaurant, bevor Euroasiatisch und ich sag mal auch in Winterhude, wo jetzt noch nicht so die ganz große Offenheit da war, sondern doch eher ein bisschen ohne das werten zu meinen, nee,
genau,
ein bisschen hänzlerisch konsumiert worden ist.
Also generell, ja, ich musste ja zwangsläufig also ein bisschen rauskommen. Also am Anfang war ich halt, wir haben eine schwierige Zeit. 2018 habe ich angefangen oder habe ich das Restaurant übernommen. 2018 haben hier in Hamburg zwei große Restaurants beziehungsweise ein Hotelrestaurant aufgemacht und wir standen immer in diesen Schatten von diesen beiden. Also weil wir halt nicht die Möglichkeiten...
Wer war das?
Das eine ist halt das Lakeside.
Mhm. Von René?
Genau. Und das andere ist der Herr Imbusch im 100-200. Mhm. So, und das sind jetzt zwei Menschen, oder beziehungsweise der eine ist ein Mensch, der andere ist eine Company, die unglaublich auf die Kacke gehauen haben und viel Wirbel gemacht haben. Der eine ein bisschen provokanter, der andere, die anderen halt ein bisschen professioneller.
Wolltet ihr dahin, in die Richtung? Also war das von vornherein klar, wo du hin willst?
Richtung Stern?
Ja. Ein bisschen.
Ja, okay. So, doch schon, aber ich meine letztendlich, was ich halt, ich meine, wenn wir jetzt von 2018 sprechen, dann sprechen wir von der Zeit, da war ich noch Koch. Mittlerweile bin ich ja Koch und Unternehmer. Und aus unternehmerischer Sicht war so, der Stern wäre super, also Marketing brauchen wir nicht drüber reden, aber das Restaurant läuft auch gerade super gut ohne Stern. Also wenn es nichts wird, dann probieren wir es halt nächstes Jahr, ist egal. Und als Koch ist es natürlich so, ja sicher, wir bewegen uns in einem, also wir haben uns so dahin optimiert, dass wir halt, dass die Abläufe alle perfekt sind, dass wir, also bei uns kommt man einfach nicht in die Scheiße. Dieses klassische, du stehst da und drehst dich dreimal im Kreis und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, das wird bei uns niemals passieren, weil alles perfekt vorbereitet ist, weil alles so, und dann ist dann halt, dann kannst du immer weiter und immer mehr und dann kannst du hier noch was, kannst du hier noch ein bisschen optimieren und das ein bisschen genauer, exakter abstimmen, da noch vielleicht noch ein bisschen was weglassen und du hast viel Zeit, dir um die Gedanken zu machen. Und dann ist schon klar, ich meine, es ging relativ schnell los. Wir haben nach 3 oder 4 Monaten wurden wir vom Gusto zum Newcomer des Jahres, beziehungsweise wurden wir erstmal getestet und haben eine sehr gute Bewertung bekommen. Und da war schon so, oh krass, wir sind im Sternebereich so von denen eine Bewertung, was das angeht. Am Ende des Jahres wurden wir sogar zum Newcomer des Jahres ernannt. Der Gourmet war jetzt nicht so erfolgreich bei uns. Mit 14 Punkten war dann halt so, ja okay, dann nach der ersten Auszeichnung hat man gedacht, vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. Aber jetzt und dann wurde es jetzt nach und nach immer mehr und wir haben immer bessere Auszeichnungen bekommen. Zuletzt dann jetzt auch 16 Punkte im Gourmet und auch eine Aufwertung im Gusto. Und dann war klar, also jetzt ist irgendwie ja die Zeit, wenn für einen Stern wäre halt...
Provokante Frage. Ein junger, wilder Typ.
Ja.
Mit einer eigenen Meinung, mit einer eigenen Arroganz. Unterwirft sich am alten Bewertungssystem. Warum?
Was heißt, unterwirft sich ein alten Bewertungssystem? Ist ja nicht so... Nee, aber das siehst du ja falsch. Wir kochen ja und die sind gekommen. Sie waren meine Gäste.
Aber du kannst sagen, ich möchte daran nicht teilhaben.
Ja, aber warum sollte ich das denn machen?
Weil es auch restriktiv ist, weil es auch eingrenzend ist.
Ja, aber das ist ja auch Marketing. Also es ist halt.
Nein, die Frage, das ist, also, ist eine ganz positive Frage. Das ist ganz.
Nee, alles gut. Aber das ist ja, ich sehe es tatsächlich, also ich sehe den Michelin schon wesentlich mehr als Marketing, als jetzt noch vor 3 oder 4 Jahren oder vielleicht auch vor 2 Jahren. Also es ist ein schönes Gefühl. Ich saß da und habe mich gefreut, als ich aufgerufen wurde und das ist eine gewisse Erleichterung von einem gefallen. Das war so geil, Alter, wir haben es geschafft. Mhm. Aber jetzt, dann danach hat es mich leider mit Corona ein bisschen umgehauen. Ich bin ins Restaurant gegangen, habe mir erst einen Abendservice geschickt und die Tür ging immer noch nach innen auf. Der Timer hat immer noch nach einer Minute geklingelt, wenn ich drauf gedrückt habe. So, also es hat sich nichts verändert. Und das ist halt so, es fühlt sich gerade, also wenn du im Restaurant bist, fühlt sich das jetzt nichts anders an. Und so. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, das, was man mitnehmen muss. Halt, das ist halt einfach, es verändert sich. Im Restaurant verändert sich nichts, nur weil da jetzt irgendwer in irgendeinem Buch drinsteht, halt so, jo, das Zeig hat irgendwie einen Stern, hat sich einfach nichts verändert von der Atmosphäre, von dem Feeling, von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hat sich doch nichts verändert.
Du hast gesagt, die Lage ist Fluch und Segen, warum?
Die Lage ist Fluch und Segen, weil wir ja auch gerne Gäste haben wollen, die auf der anderen Seite der Alster wohnen. Und das ist das, was ich immer zu hören bekomme. Ihr seid ja auf der anderen Seite der Alster.
Also ich sag mal was, auch wenn ich mich unbeliebt mache, bei wem auch immer. Ich
nicht mehr.
Ich finde...
gut.
Das war nicht schlecht. Ich habe so meine Probleme mit Winterhude. Und ich glaube mit Sicherheit, da gäbe es vielleicht auch schöne Restaurants oder schöne Bars, um sie mal abends kennenzulernen. Aber ich fahre halt aus Prinzip nicht nach Winterhude. Ist es das, was du...
Das ist genau das, was ich meine. Also das ist halt... Winterhude ist ein schönes Viertel. Also wir sind ja jetzt auch hingezogen. Wir haben vorher in Altona gewohnt und das war dann, als wir dann jetzt dann jetzt Nachwuchs erhalten haben vor 2 Jahren, war das halt so, ja, irgendwie, das ist scheiße, ich bin immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, an 20 Minuten hinradeln, 20 Minuten zurückradeln und schöner wäre es, wenn wir direkt, und dann könnte man auch mal spontan irgendwie ins Restaurant. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir in die Nähe vom Restaurant ziehen und haben auch tatsächlich eine Wohnung gefunden, 500 Meter vom Restaurant entfernt. Ist super, sonntags Pfannkuchen, Eier vergessen, okay, ich hüpfe kurz ins Restaurant, hol Milch, Mehl, keine Ahnung. Und habe mich am Anfang echt schwer getan damit, so dieser Gedanke, Winterhude. Also, weil ich halt vorher auf jeden Fall eher St. Pauli, Altona, so dieses und auch meine Freunde alle so, du im Winterhude, was ist mit dir denn los?
Also, können wir wirklich ein für alle mal in Hamburg mit dieser Stadtteilarroganz aufhören? Ich halte das für wahnsinnig dumm.
Gehört das nicht zu jeder Stadt dazu,
dass ja, ich denke auch, ja,
dass man aber, Stadtteile hat, die für ja, was stehen?
Also wenn das nicht liebevoll gemeint ist, dann hat man das nicht zu diskreditieren, weil Menschen sind überall, treff einzelne Menschen und es sind tolle Personen und es ist spannend und die Infrastruktur von Winterhude ist großartig. Wenn du
den Müll soll ja kein Biss sein.
Nein, aber ich sage ja nur, wenn du wirklich unterwegs bist, wenn du mit Menschen dort eingeführt wirst, dann ist das wahnsinnig spannend. Gibt es manchmal ein Bild, was vielleicht etwas stärker nach außen präsentiert ist? Ja, aber Winterhude ist cool, Altona ist cool, St. Pauli Schanze ist cool. Guck dir die Masse an, nervt jedes Viertel in Hamburg. Jedes.
Ja.
Es gibt kein Viertel in Hamburg, was nicht nervt, wenn du das Klischee anguckst. Weißt du, was ich meine?
Das ist auch Bergedorf oder hat auch seine schönen Ecken und
ja. Und jeder versucht eine Kredibilität damit zum Ausdruck zu bringen, was so Quatsch ist. Die Kredibilität kommt aus deinem Herzen und nicht da, wo du wohnst. Das ist Quatsch. Wenn eine junge Familie dahin zieht, dann um dichter am Arbeitsplatz zu sein, der was so viel Energie erfordert, dann ist das. Ich finde viel schwerer die Leute, die sagen, nee, ich komme nicht nach Winterhude, was ja, oder du in Winterhude. Das ist genauso, als wenn man zu mir sagen würde, du in Altona. Was ist an Altona schlecht? Das ist eines der geilsten Viertel in Hamburg, weil es divers ist. Es ist und sehr unterschiedlich von der ganzen Bewohnstruktur. Es ist Park, es ist grün, die Elbe ist da. Es ist ein bisschen schmutziger als die Alster.
Gut, aber es gefällt einem besser. Und dann sage ich, ich bin dann lieber in Altona. Weil mir da der,
ja, können wir nicht einfach sagen, ich bin lieber, aber nicht dagegen.
Hast
du am Anfang gesagt. Du hast gesagt, du gehst nicht nach Winterhude. So, du bist gegen Winterhude.
Hat er gesagt, er will sie unbedingt machen.
Ja, aber richtig.
Mit Winterhude lege ich mich gerne an.
Also ich hänge so ein, wie heißen denn diese komischen Zettel, die man an Bäume klackert?
Komische Zettel, die man am Boden...
Nee, so steckt. Ja, wenn du mal wieder durch Winterhude joggst, irgendwie das mit der Genehmigung haut ihm direkt in die Schnauze.
Genau.
Wenn auch nur verbal, weil wir sagen, nein zu Gewalt.
Ach so, ja, natürlich. So, verbale Ohrfeige.
Verbale Ohrfeige.
Ja, okay. Also das bedeutet, du hast sowohl deine Skater-Buddies in deinem Restaurant als auch den... Ich sag jetzt nichts, G-Klasse-Fahrer.
Ja, alles. Voll. Also generell, also wir hatten letztens auch, wir hatten ein Pärchen, die hatten ein 6 Monate altes Baby dabei. So jeder, der Kinder hat, der weiß mit 6 Monaten, ja, ist auf jeden Fall schon eine Ansage und dann auch noch 3 Stunden, so viel planen wir für ein Menü immer ein, sich dann da hinzusetzen.
Warum?
Warum?
Ja.
Ja, weil das auf jeden Fall.
Das ist das beste Alter.
Für
Hunger angedockt, da muss kein Glas warm gemacht werden und sonstiges. Das ist das beste Essen. Und meistens pennen die da noch mal. Außer, wenn Randale ist, dann muss halt gehen.
Da würde ich aber, also dann vor 6 Monaten würde ich auf jeden Fall 2 Monate oder 1 Monat dann lieber sagen, weil da sind sie noch wirklich ganz ruhig. Die saß da und das fand ich beeindruckend. Also ich würde es jetzt mir so nicht antun wollen, irgendwie, weil ich halt mich auch drauf konzentrieren möchte und ich weiß ganz genau, meine Frau und ich, wir werden uns streiten, weil jeder möchte halt sich auch aufs Essen irgendwie konzentrieren und aufs Trinken konzentrieren. Wäre so der Haupt, aber bei uns ist es in Ordnung. Also da kann Hund rumspringen, meinetwegen, da kann halt ein Kinderwagen drin. Für mich ist wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen, weil am Ende ist ja ein Restaurant, das ist halt immer diese Schwierigkeit, was ich finde, dass halt dieses Sterne-Restaurant zu hoch gehangen wird. Ich lade die Leute doch ein. Das ist ja mein Restaurant und ihr seid bei mir zu Gast. Und
aber dann hör doch
dann
mal.
Sind doch, also,
nee, entschuldige.
Dann macht kein Michelin, kein Gourmillot, kein, weiß ich nicht, was es noch für Führer gibt. Gibt doch nicht die Regeln vor, wie man zu sein hat, weil es vielleicht so und so viel Service-Krawatten geben würde,
ist nur wahnsinnig spannend, weil du sprichst genau einen Punkt an, wo ich sage, nein, es gibt auch keine Vorgaben. Aber selbst du im Gespräch hast ja gerade gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das antun würde mit einem Kind wie das. Das heißt ja, weil ich will mich konzentrieren, ich will fokussieren. Und damit baust du in meinen Augen Hemmschwelle auf. Damit verhinderst du, dass die Elbe an die Alster kommt. Weil das sind vielleicht die Jungs, die sonst im Zolt und Silber essen gehen.
Du bist aber heute auch wirklich gut gelaunt und ich bin sehr lieblich.
Aber ich baue doch keine Hemmschwelle auf, wenn ich für mich persönlich sage, dass ich nicht mit meinen Kindern da... Ich gehe ja nicht zum Tisch und sage, so, pass mal auf, junges Fräulein. Also was Sie hier machen, ist vollkommen in Ordnung, aber ich würde es nicht machen. Nein, das mache ich doch nicht.
Du hast es gerade.
Ich habe es jetzt gerade zu dir gesagt. Wir sind doch hier zu dritt unter uns.
Wir sind Podcast.
Hört doch keiner zu.
Doch, das ist ja das hier. Gar nicht so wenig Leute. Deshalb, das ist ja das Spannende.
Bist du damit zufrieden, was der Michelin über dich und dein Restaurant geschrieben hat? Nämlich, Maurizio Osterer heißt der Inhaber und Küchenchef dieses gradlinig modernen, fast schon puristisch gehaltenen kleinen Restaurants. Seine norddeutsche Herkunft spiegelt sich auch in seiner Küche wider. Die Region steht im Mittelpunkt. Ausgesuchte saisonale Produkte werden kreativ zubereitet. Gerne spielt der Chef mit verschiedenen Techniken und schafft interessante geschmackliche Kontraste. Das Ergebnis ist ein durchdachtes, stimmig aufgebautes Menü, das es auch als vegetarische Variante gibt. Ein echtes Faible hat man übrigens fürs Fermentieren, Einwecken und Herstellen von Essig. Neben Wein gibt es auch eine alkoholfreie Menübegleitung. Hier bietet man nur selbstproduzierte Getränke. Umsorgt wird man sehr freundlich und geschult. Auch die Köche servieren mit und erklären die Gerichte.
Gibt's nicht hinzuzufügen. Also, so ist es. Also wir arbeiten mit regionalen Produkten nach der Saison und wir haben eine alkoholfreie Getränkebegleitung.
Nicht inhaltlich, also, ist das die Tonalität?
Ach so, ja gut, aber das ist dann ja wieder von Restaurantführer zu Restaurantführer. Also,
darum geht's. Das ist
ja, natürlich.
Um die Welten aufzubrechen. Unfassbar gut gerade.
Aber Tim, Ich habe keinen Michelin bei mir zu Hause rumliegen. Wenn ich essen gehe, dann gucke ich mir kein Michelin, kein Gomio, kein Gusto, kein Warta, kein Schlemmer, was.
Ich verstehe es nicht falsch. Es geht nicht um einen Angriff auf dich oder das, was du, sondern es geht darum von mir. Ist diese junge kreative Szene, die so mit einer Schutzbild, mit einem Selbstbewusstsein, mit einer, ich nenne es nach wie vor, positiven Arroganz.
Jetzt verstehe ich auch.
Sich an den Markt stellt und sagt, wir sind the new generation next. Wir sind die. Wir denken nachhaltig. Wir reden nicht regional, wir leben regional. Wir sagen nicht nur, wir kaufen irgendwie handwerklich Artisanen, sondern wir gehen selber. Wir machen, wir sammeln, wir tun. Wir müssen kaufmännisch aktiv sein. Ihr seid so komplexe Küchenchefs und Gastronomiebetreiber, dass ich manchmal denke, dass die Klientel allerdings bleibt immer eine gewisse Tradition und das junge Pack, und das meine ich auch wiederum positiv, bleibt nach wie vor außen. Du wirst nach wie vor, das hat sich 20 Jahre nicht geändert.
Nee, das stimmt nicht.
In Sterne-Gastronomie gehe ich nicht, da werde ich nicht satt von.
Ja, dieser O-Ton, ich glaube, aber das ist was Deutsches. Das kriegst du.
Okay, dann ist Deutsch, aber ich lebe
das nicht. Du kriegst es schwierig, glaube ich, aus der Allgemeinen. Aber es verändert sich was. Und das ist eine der schönsten Entwicklungen, die wir bei uns im Zeit gemerkt haben, ohne den Stern. Ich meine, das ist ja jetzt gerade mal ein Monat her, oder?
Genau,
so.
Das ist der Respekt meiner Mitarbeiter, die von Ihnen entgegengebracht worden ist.
Genau, es gibt halt, also da hat sich einiges getan. Also als ich angefangen habe, wir haben bei uns unten das Rondell, eine Minute fußläufig. Das Klientel war bei uns im Restaurant. Da habe ich natürlich gedacht, geile Mart, ey, das ist genau die ich
hier
haben
möchte. Das Rondell musst du mal bitte kurz erklären für alle, die nicht
mit der Hut gehen. Genau, alle, die nicht aus Hamburg kommen und vielleicht auch das Rondell nicht kennen, das ist, ich bin der Meinung sogar, beherbergt die teuersten Immobilien Hamburgs. Das ist einmal so ein separater Teich, kann man sagen, Tümpel.
Da kann man schön reinrudern.
Reinrudern kann man
das
da ganz
stimmt.
gut. Ne? Habe ich auch noch nie
das
gemacht.
Das ist wirklich schön.
Karpfenangeln soll man da ganz gut können. Mhm. Aber auch das habe ich noch nie gemacht. Aber wollte ich schon immer mal ausprobieren. Naja, auf jeden Fall stehen da ganz nette Häuser einmal rum und da ist auf jeden Fall ganz gut Kohle locker. Und da dachte ich, super, das ist halt das Klientel, was ich haben wollte. Dann habe ich angefangen, habe ich gedacht, scheiße, nee, die will ich hier nicht haben. Also es ist halt so, die haben sich ein Glück auch... Also ich hoffe jetzt mal, dass sie nicht zuhören, aber wenn dann ist ja sowieso schon...
Unsere Stammhörer sind übrigens die Rondele.
Die Rondeles. Also die haben sich dann halt auch relativ schnell entfernt und es ist was Junges gekommen. Und es ist halt, es gibt viele, die verbinden mit dem Zeig halt auch überhaupt nicht mehr Axel Henkel, sondern halt Maurizio Oster. Und das ist diese Entwicklung, die halt richtig viel Spaß gemacht hat. Weil du gemerkt hast, ey, da kommen Menschen, wir haben Stammgäste, die sind jünger als wir. Also ich meine jetzt nicht dich, Tim, sondern halt als unser Team so. Und das ist wahnsinnig. Also das macht Spaß, weil du halt, du merkst halt so, die haben Bock und die haben halt auch immer Lust zu gucken, was machen wir wieder Neues aus dem Gemüse, was jetzt gerade Saison hat und verstehen auch die Idee dahinter und auch nicht, dass man auch locker sein kann, dass man bei uns halt, ich meine, ich freue mich so drauf, wenn wir wieder ohne Maske rumlaufen dürfen, weil ich wieder lächeln kann und auch weil das macht auch so viel aus, mit den Gästen wirklich zu kommunizieren. Und das ist ja am Ende auch, da sind wir wieder ich bin Unternehmer, ich bin Küchenchef und ich bin Gastgeber. Mhm. Und ich liebe alles zum gleichen Teil. Und das macht so viel Spaß. Und ich denke, das macht halt auch eine moderne Gastronomie aus, dass man halt auch mit an den Tisch kommt, mit denen quatschen kann und auch ein bisschen locker quatschen kann. Also das ist halt so, wenn ich schon immer muss mir da immer ein kleines Lachen verkneifen, wenn ich an den Tisch komme und Moin sage. So, da ist immer gleich so, hier im Sternerestaurant würde ich auf einmal, sag mal Moin. Ja, aber hier in Hamburg sagt man Moin. Also, was ist los mit euch?
Ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass sich massiv was verändert und dass aber auch die Leute nicht wirklich bereit sind, daran was zu verändern. Soll heißen, ihr geht ein Risiko ein, eine Entscheidung zu treffen, selbstständig zu machen. Dann habt ihr Erfolg und dann lähmt der Erfolg. Dann zieht es zurück. Ich habe gerade gestern, sehr spannend, kann ich nur jedem empfehlen, Chef's Table, die Folge mit Albert Adria gesehen. Hm? Der wenig spricht, wenig über Küche, wenig über Dinge, sondern der mehr so über Motivation, Probleme, Herausforderungen für sich selber spricht. Und ich dachte, wow, der spricht mir sehr aus dem Herzen, weil es so viel mehr ist als nur Kochen.
Wie alt ist der? Pi mal Daumen.
50 auch, glaube ich, ne? Der ist der jüngere Bruder von Ferran.
Ach, das kann ich nicht sagen.
Nee, aber Patissier eigentlich immer so der Bruder von, nur der Bruder von. Und darüber spricht er auch im Wesentlichen, dass er nicht der Bruder von ist, sondern...
Sind es die Bäckergeschichten?
Was?
Ist auch, na gut, offensichtlich nicht.
Naja gut, aber wo ich gedacht habe, du krasser Typ, du bist so ein Punk, du hast so alles erreicht und du stellst immer so viel in Frage und stellst immer alles auf eine Karte und ziehst dich nochmal raus und machst was Richtiges. Hast trotzdem die Eier, Fehler einzusehen und dann nochmal neu zu gestalten. War für mich sehr inspirierend gestern. Wenig Text, also relativ ruhig zu schauen, aber für mich eine totale Inspiration.
Hamburg, aber was wäre denn deine Empfehlung? Also wenn du sagst halt so, Mensch, ihr jungen Leute, ihr seid so voller Energie, aber ihr lasst euch so, was würdest du denn, wenn du jetzt... Ja. Du bist jetzt ich. Und wenn du hast gerade einen Stern bekommen, was würdest du jetzt anders machen? Würdest du den Stern ablehnen?
Ja.
Einfach nur, weil aus dem Grund, weil...
Weil ich Angst habe. Ich hab einen Off-Club gehabt. Und auf den Off-Club war ich immer sehr, 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 sehr stolz. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Bullerei, weil wenn man wirklich neutral Tim Melzer mal ausblendet, dahin geht gerade, wir liefern gerade Hot Shit ab. Das ist so brillant gekocht. Das ist so eine gute Produktqualität. Aber wir machen wie ein Wirtshaus, wie ein Gasthaus. Weil mehr ist es nicht. Es ist Essen und Trinken. Aber das, was wir machen, hat wirklich, ich würde sagen, das hat ordentlich Potenzial. Aber ich hatte einen Laden, der hieß der Off-Club, wo ich eher wie ein Protégé wirkte, also wo ich gedacht habe, lass uns doch mal alle Fesseln brechen, lass uns doch Fine Dine neben Imbiss, sexy, ohne Punkmusik, Rockmusik schlicht, Jazz, also lass uns doch mal nicht in Kategorien denken, lass doch mal Dinge machen und haben da über einen Kollegen, habe ich schon erzählt, der mir zweifach besternt worden ist in Hamburg, da glaube ich ein bisschen das Feuer gelegt, die Lunte gelegt, wie Gastgebertum aussehen kann. Und meine größte Herausforderung war, sozusagen diesem Denken der Sterne-Gastronomie zu widersprechen. Nein, es ist nicht das Ziel. Die Begeisterung der Menschen, der Glanz in den Augen, die Leidenschaft, so das Loslassen, das exzessiven untereinander, die Ebene für viele Leute zu schaffen. Das war meine Motivation. Ein Club. Ich wollte eigentlich einen Club haben.
Aber die Begeisterung der Gäste, das ist ja auch mein Ziel. Also unser Ziel. Ne? Also das ist halt so.
Das weiß ich noch. Halt ich spreche so, euch das gar nicht ab.
Also damals im Off-Club war ja auch ein paar Mal. Und das, was ich am geilsten fand, war immer dieser Tisch voll. Daher stammt auch tatsächlich sogar ein bisschen unsere Konzeptidee damals für einen Tisch voll Zeig. Da habt ihr halt so einen Tisch voll... Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr das genannt habt, aber Tisch voll hieß es, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, und das war halt, und das ist geil. Also du bist da halt angekommen und hast gesagt, ja, macht mir einfach den Tisch voll. Und hast schon allen so ein bisschen und konntest dich da hinsetzen und ob zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, so. Und das ist halt das, was Spaß macht und das, was wirklich richtig viel Laune macht. Aber auf der anderen Seite, so wie wir an die Sache herangehen, das macht ja auch Spaß. Und das ist ja, es sind ja unterschiedliche Paar Schuhe. Es gibt einen Tag, also du kannst nicht jeden Tag Sterne essen gehen, weil das ist auch mega überfordern. Kann man, aber es macht, also es gibt ja,
doch,
gibt
kann
ja,
man. Ja, aber es macht, aber warum kann man es nicht? Du hast recht mit der Frage. Deine Frage stellen ist genau die richtige.
Ja, aber das ist halt, also ich sehe es halt ein bisschen anders. Ich sehe es halt nicht so, dass man sagt, Sterneküche muss so und so sein. Also es sind unterschiedliche Kategorien. Also du kannst so essen. Das heißt ja nicht, der Tisch voll, den ich da bekommen habe, der war auf einem richtig unglaublich hohen Niveau. Das heißt ja nicht, dass es halt, nö, das hat richtig Spaß gemacht. Also das ist halt so, und das waren, darum geht's ja. Es waren richtig geile Produkte, die waren richtig geil zubereitet, und das ist ja das, was gute Küche ausmacht und das, was Essen gehen ausmacht. Mhm.
Tim, klare Frage an dich, weil du so wenig redest heute. Ist Maurizio die neue Generation Stern und das Zweig plus die Köche und Köchinnen in anderen Restaurants, die auch einen Stern meinetwegen bekommen haben?
Ich finde, es ist Zeit für einen neuen Stern. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich finde, die neue Generation hat so viel unfassbare Kenntnis. Ich hab,
ist das jetzt ein Ja oder Nein?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Was musste ich lernen? Ich musste irgendwie lernen, Trilogie von Sößchen, irgendwie Blaubeersoße, Mangosoße, irgendwas Soße. Darauf habe ich einen Timbal von Panna Cotta gelegt und Minzblatt angelegt. Das ist meine Lehre. Mhm. So, sicherlich habe ich handwerklich in einigen Bereichen, aber mein Kochen bestand aus Schmoren, Braten, Dünsten, Dämpfen, Frittieren. So, da war der Ofen auf 200 Grad.
Naja, ich weiß.
War auf 200
Grad. Ja, alles gut. War auf 200 Grad.
Und was hat gekocht?
Bei wie viel Grad kocht Wasser normal? 100.
Und da war nicht viel mehr zu holen. Und wenn ich das jetzt sehe, und ganz ehrlich, was musste ich lernen? Ich musste nicht viel lernen. Ich habe Ratatouille einmal gelernt, das wurde das ganze Jahr durchgekocht.
Dann hast du einen Oscar für bekommen.
Wenn ich Glück hatte, wurde wirklich Spargel auch nur dann bearbeitet, wenn er in der Saison war. Irgendwie Grünspargel hatten wir noch nicht und Aubergine war noch...
Grünspargel hatten wir noch nicht, das ist mal eine geile Aussage.
Und Aubergine war noch eine Nagellackfarbe. Also deshalb, da war noch... da gab es bestimmte Dinge noch nicht. Sehr klar, sehr einfach. Jakob Muschel, Scampi, Hummer, dankeschön. Heutzutage ist es so, das finde ich so geil, wie man sich mit welchen Welten, wie komplex in der Produktion, in der Herstellung von Lebensmitteln. Es nervt mich auch manchmal, wenn dann immer fermentieren. Das ist ein Wort, das macht mich schon wütend, obwohl ich den Inhalt sehr geil finde. Mich nervt es immer nur, wenn es als was Nagelneues verkauft wird. Die Komplexität, die jungen Köche heutzutage, die eigenständigen, selbstständigen und auf eigene Ägide, auf eigene Rechnung arbeitende Menschen an den Tag legen müssen, ist sensationell. Und da kommt so viel unfassbar Spannendes. Und ich denke manchmal, der Prozess wird zu früh gestoppt durch einen Erfolg. Und der Erfolg ist derzeit der klassische Erfolg, nicht der inhaltliche, nicht der Erfolg der Gäste, sondern das Bewertungskriterium. Vielleicht ist das mein Ding, dass ich sage, ich beobachte eine Sache, des Menschen größtes Problem ist es, wenn man Erfolg hat, trotzdem die Fähigkeit zu behalten, auch loslassen zu können, weiterentwickeln. Weil die Aggressivität, die Modernität, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Nicht das Bestätigen, nicht das dabei, sondern wirklich diese Wut, diese Energie, die du auch deutlich an den Tag, das macht es aus. Das unterscheidet junge Menschen von alten Menschen. Keine Angst zu haben, was zu verlieren. Und wenn du nichts hast, hast du keine Angst. Dann bekommst du was. Und das beobachte ich relativ oft, egal auf welcher Ebene. Dass dann Leute, ja, lass mal lieber nichts ändern. Das ist, damit fahren wir ja ganz gut. Und das ist so falsch, weil es so viel Potenzial ist, also so viel mehr als
Modernität uns. Im Kochen aus deiner Meinung nach keine Frage des Zeitgeistes, sondern eine Frage des Types. Also wer traut sich? Wer geht raus aus den vermeintlichen vorgegebenen
Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Entschuldigung, da ist halt auch nochmal zu unterscheiden, ist es ein Koch, der da den Stern gekocht hat, der selbstständig ist, oder ist es ein Koch, der ein angestellter Küchenchef ist? Weil es ist halt einfach so, bei mir, wir haben den Stern, super, alles cool, aber ich habe es, glaube ich, jetzt ein, zwei Mal schon gesagt, ich bin auch immer noch Unternehmer und ich gucke auch auf die Zahlen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass halt, dass meine Mitarbeiter gutes Gehalt bekommen, dass alles vernünftig bezahlt ist und dass ich am Ende des Tages halt auch irgendwie noch ein bisschen Spaß haben kann. Und das ist wesentlich wichtiger als so ein bescheuerter Stern. Also, und das ist halt einfach, das ist meine Überzeugung, und sicherlich, klar, Stern, Marketing-Tool Nummer 1, klasse, kann man richtig gut spielen, kann man richtig gut. Ich habe mich darauf vorbereitet, habe Texte schreiben lassen, dass ich schon gleich an den Start gehen kann, gleich Social Media, patsch, 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 patsch. Als diese Verleihung war, als wir die Jacke bekommen haben, runter von der Bühne, geguckt, alles klar, da ist NDR, da ist Bild, da ist Mopo, einmal hingehen, genau, hier, zack, ich bin aus Hamburg, ich habe so, bin ich einmal durch. jetzt gehe ich um die Alster, mache mein Handy aus und genieße es einmal ganz kurz. Mhm.
Wir genießen eine kurze Pause, weil Maurizio hat was mitgebracht, was er, glaube ich, vorbereitet. Oder kannst du das auch hier drinnen vorbereiten?
Ich nehme gerne eine kurze Pause und...
Wie bitte?
Ich würde auch gerne was wegbringen, was ich vorbereitet habe.
Ja, ich auch. Sehr gut.
So,
also Maurizio war jetzt ganz kurz draußen und hat was in der Küche auf- und zubereitet.
Ja.
Jo. Etwas, also wenn man mich jetzt fragen würde, wie ich das beschreibe, würde ich sagen, das ist schon irgendwie ausgesucht saisonales Produkt, das kreativ zubereitet ist, von einem Chef, der verschiedene Techniken auf sehr interessante und geschmackvolle Kontrastart hinbekommt, Tim, oder?
Du könntest beim Michelin arbeiten. Also, es ist Huhn. Die Grundidee ist halt einfach, das Huhn so im Ganzen auf den Teller zu bringen. Wir haben unten drunter, also es ist wieder dieses ein Produkt in den Fokus setzen. In dem Fall, wie gesagt, das Huhn. Unten drunter ein Hühnerragout, dann Hühnerleber als Eis und Hühnerfett haben wir einmal als Schaum oben drüber mit Kartoffelwürfel, einfach nur für die Textur, Schnittlauch und Schnittlauchöl.
Und ich muss sagen, es ist wahnsinnig geil.
Das ist unser Signature.
Es ist?
Ja.
Wahnsinnig gut. Wirklich gut. Was mir gefällt, und ich hoffe, es ist auch nichts Falsches, du hast kein Gewichse ums Huhn gemacht.
Nö.
Es ist Huhn. Das ist was Vertrautes. Die Salzigkeit, die Wohligkeit, das Fettige, das ist so, das macht alles. Also viele Attribute auf dem Teller, die ich per se immer erstmal negativ beschreiben würde. Öl, Knusper, Schaum, ne? Bloß das Ganze. Aber es ist wahnsinnig lecker.
Ich würde sagen, es würde jedem Kind schmecken.
Jedem.
Oder?
Jedem Menschen. Kind würdest du jetzt sagen, das ist naiv, aber.
Du weißt doch, was ich meine.
Deshalb helfe ich dir in der Formulierung. Ich finde, Worte sind ganz wichtig. So, das, da würde keiner sagen, damit konnte ich jetzt aber nichts anfangen.
Wow.
Außer ich mag keinen Huhn. Das wäre jetzt das Problem. Aber dann ist es ein Ausschlusskriterium, ist dämlich.
Also ich kenne ganz wenig mehr, außer Vegetarier, die jetzt keinen Huhn essen.
Sag mal, ich finde, es wird eine Diskussion, die sich ewig im Kreise dreht, weil es sind Weltbilder, es ist ein bisschen so, wo ist der Punk, wo ist dies, wo ist jenes. Und da geraten wir manchmal leider in eine Wertung rein, die gar nicht so gemeint ist. Und ich finde es wirklich toll. Und man darf zu Recht stolz drauf sein, wenn man in so jungen Jahren solche Sachen erreicht. Wo siehst du für dich die Herausforderung in der Gastronomie in den nächsten Jahren?
Für mich persönlich?
Als Unternehmer, als Koch, also als was musst du auf den Teller bringen, damit du dich abheben kannst oder differenzieren kannst.
Dass vielleicht Qualitäten, als Vorbild sogar.
Als Vorbild als, oder als Unternehmer auch. Was sind die großen Herausforderungen für dich?
Also als Unternehmer gibt es viele Themen, die ich auch schon letztes Jahr alleine angegangen bin. Allein das Thema der Arbeitszeiten. Bei uns arbeiten alle Mitarbeiter wirklich 8,5 Stunden. Und alles, was dann drüber gearbeitet wird, weil 15 Uhr anfangen. Wir wissen alle, der Service geht nicht immer gleich lang. Kann mal ein bisschen länger sein, mal ein bisschen kürzer. Es wird aufgeschrieben. Und das wird dann abgefeiert oder halt, wenn die Buchungslage so gut ist, dann halt ausbezahlt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und nicht ausgezahlt irgendwie in einem Jahr oder so, sondern halt in einem regelmäßigen Turnus, dass man halt sagt, okay, alles klar, nach 2 Monaten, du hast so und so viel Überstunden, jetzt müssen wir was machen. Und diese Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist halt auch das Konzept der Zukunft als Unternehmer. Was ja eigentlich nichts Neues ist, weil es sollte so sein. Aber leider, ist es halt immer noch ein großes Problem in unserer Branche. Und da ist dann halt meiner Meinung nach Corona so ein bisschen die Säuberung. Also weil vielen Menschen oder vielen Unternehmern, die ihre Mitarbeiter nicht besonders gut behandelt haben, denen fällt das jetzt auf die Füße und die stehen am Ende jetzt ohne was da, weil die merken, okay, mein Koch steht auf einmal bei Rewe an der Käsetheke, weil er gemerkt hat, so ich bekomme mehr Kohle, muss weniger arbeiten und am Ende des Tages wurde ich da sowieso nur angeschrien.
Ist das noch so?
Ja. Ich kenne also 1-2 Beispiele.
Okay, weil das ist für mich auch ein Antrieb schon immer gewesen, zu versuchen. Das ist mir in Bereichen, wo ich manchmal die Kontrolle verloren habe, nicht immer gelungen. Aber grundsätzlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein. Also es ist die Gestaltung des Arbeitsplatzes.
Ja.
Du sagst aber auch, dass die Ausbildung nicht mehr zeitgemäß ist.
Auch die
das interessiert mich wahnsinnig.
Naja, ich meine, also ich war vor 2-3, also ich bin... Hab meinen Ausbilderschein gemacht und habe auch mitgeprüft hier in Hamburg.
Du auch?
Ich erinnere mich an so eine Situation. Junger Kerl, ganz, ganz motiviert, setzt seine Jü an, für in der Prüfung, was ich sowieso immer bewundernswert finde, wenn die dann sich da wirklich dann halt richtig vornehmen, eine Tüte zu kochen. Und dann kommt so ein alter Ausbilder, stupst den an und sagt dann, hast du den überhaupt abgestäubt? Der Kleine stand da erstmal wie Ochs vom Berg und dachte, was abgestäubt? Also für alle, die halt nicht wissen, was abstäuben ist, mit Mehl abstäuben, damit schon mal so eine Grundbindung reinkommt. Der Junge hat aber noch nie in seinem Leben irgendwie eine Jü mit Mehl abgestäubt, was man auch heutzutage einfach nicht mehr macht. Hat er natürlich dann beherzt in den Mehlpott gegriffen und da Mehl drauf geknallt und hat am Ende dann halt, ich weiß gar nicht mal, wie viele Punkte er dann da bekommen hatte, ich glaube, von der 2 von 10 oder so für seine Jü, weil die halt einfach viel zu dick war, nicht richtig reduziert werden konnte, weil er halt zu viel Mehl da reingeknallt hat und eine scheiß Farbe hatte und weil er sie nicht vernünftig reduzieren konnte. Da habe ich dann auch gesagt, aber Mensch, du hast doch gesagt, er soll die abstäuben. Naja, man muss mal ja wissen, wie viel man nimmt. Also es ist halt so, und das ist nur ein Beispiel, das ist ja nur so eine Kleinigkeit.
Aber
und,
was muss sich verändern? Damit die Welt, weil das ist...
Also du hast es vorhin ja schon gesagt, dass halt das Anforderungsprofil ist ja wesentlich komplexer geworden. Also fermentieren, Essige, was alles angesetzt wird, was alles umgesetzt wird, die Techniken. Ich denke, dass halt, ich glaube, dass es halt, man sollte schon vielleicht ein bisschen differenzieren, beziehungsweise halt auch den Bildungsstand da ein bisschen nach oben heben, dass halt, weil einfach mehr verlangt wird. Also ich glaube, das ist nur auf 3 Jahre zu reduzieren oder man muss es halt noch ein bisschen erweitern, dass man halt sagt, man kann auch irgendwelche Zusatzdinger dazu machen.
Eine Art Bachelor?
Ja, warum nicht?
Studiengang, also eine handwerkliche Ausbildung verkürzt, weil das
was ist... Was hast du gerade gesagt? Bachelor?
Bachelor.
Bachelor. Also, ist alles gut.
Alles gut.
Ich habe dachte...
Mit welchen Lerninhalten und wie soll das funktionieren? Ich finde, das ist eine unserer Kernproblematiken.
Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt, wir haben jetzt die ganze Zeit über die in Anführungszeichen gehobene Gastronomie gesprochen, aber heutzutage wird ja alles rationalisiert. Ich habe direkt bevor ich im Zeig angefangen habe, habe ich in einem Laden gearbeitet, wo alles mehr Richtung Systemgastronomie gegangen ist. Und das ist halt auch, glaube ich, unser größtes Problem, dass heutzutage halt die ausgebildeten Köche in einem Betrieb arbeiten, was mehr einer Systemgastronomie entspricht, als dann endlich wirklich einem Restaurant. Weil geschaut wird, dass es ist effizienter, sein Fleisch schon abgepackt von XY zu beziehen oder vielleicht schon die fertig gekochten Soßen da zu beziehen. Es ist leichter, irgendwie Kartoffelprodukte fertig beim Großhändler, Gemüsegroßhändler zu beziehen. Und das ist so eine Entwicklung, die ich beobachtet habe, die in vielen Restaurants stattfindet, die wirklich zunimmt, weil alle irgendwie gucken wollen, dass sie da möglichst effizient arbeiten und möglichst wirtschaftlich, dann aber außer Acht lassen, dass sie dann auch am Ende noch ausbilden.
Was glaubst du, wo rührt das her?
Das ist, das rührt auf jeden Fall nach die Nachfrage. Also das ist wieder so ein deutsches Ding, meiner Meinung nach, dass die Deutschen halt einfach nicht bereit sind, vernünftiges Geld für ein gutes Produkt auszugeben. Also wenn du dich hier an die Alster setzt und dann eine Scholle für 15,90 da bekommst, schwierig. Also
ist es das oder ist das, weil wir so sehr an der Ausbildung festhalten?
Naja.
Also, dass die Ausbildung noch nicht zu belanglos ist und der
das Also, Einsatz, die Ausbildung, das auch, auf jeden und Fall. Und
das Einsatzgebiet zu flach ist, statt irgendwie, wenn wir haben Daniel Humm, gerade, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade bestes Restaurant der Welt ist.
New York,
irgendwie, da bin ich zu essen gewesen, da stehen, keine Ahnung, 60 Köche, davon sind 4 gelernt. Der Rest sind Hilfskräfte, die schnippeln, schneiden, machen, tun.
Und die Maurizio übrigens auch hat, ne? 450-Euro-Jobs vergibst du, um Soßen anfertigen zu lassen, richtig?
Nee, das hast du mich falsch verstanden. Das ist.
Das habe ich gelesen.
Das hast du gelesen? Wo hast du das denn gelesen?
Kann ich dir gleich sagen, aber erzähl mal weiter.
Bin ja mal gespannt.
Aber, also was ist die Herausforderung, das frage ich so ein bisschen, was die Herausforderung wird natürlich Fachleute sein, also in der Menge der Restaurants, die wir gerade haben.
Also ich meine, also allein das Thema, jetzt nur ein kleinen Bestandteil, Garnituren. Wozu musst du Garnituren heute noch drauf haben, als Koch sich ausbilden zu lassen? Da könnte man diese Zeit vielleicht nutzen, um was Sinnvolleres zu machen.
Stattdessen was?
Warum nicht fermentieren? Warum nicht Haltbarkeit? Also Haltbarkeit. Ich meine, oder halt auch generell das bewusste Arbeiten mit Produkten zu der richtigen Zeit. Also im Warenkorb von der Berufsschule Hamburg irgendwie im Winter mit Mango und weiß ich nicht, was ist da noch drin. Ich habe den vor 2 Jahren oder so.
Ist schon manchmal sehr drollig.
Also
Also ich habe mein Eindruck ist auch, dass inzwischen das Ausbildungslevel in einigen Bereichen so runtergeschraubt worden ist, dass wir überhaupt noch abschließen, also noch zum Abschluss kommen. Bin lustigerweise, du bist auch Jeune de Restaurateur?
Ja.
Eigentlich auch ein Verein, der mir auf den Keks geht, aber irgendwie...
Kurze Erklärung bitte.
Das musst du einmal bitte. Ein Verbund von jungen Gastronomen.
Wiki da nicht auch?
Ja.
Ja, das sind viele. Genau, also ein Verbund von jungen Spitzenköchen. Ich mag ja das Wort Spitzenköche immer nicht so gerne. Ja, weil es ist schwierig. Also am Ende ist auch, also wir
Spitzenkoch.
Ja, okay, du. Aber das ist die Arroganz, die ich nicht habe,
das
die du
Arroganz
hast.
Das ist ja heute noch.
Nein, das ist die Frage. Das ist komplette Selbstüberschätzung.
Das ist einfach Lebenserfahrung, ja. So leicht wie das tut.
Also nochmal, gegen Hensler bin ich ein Spitzenkoch.
Ja, das stimmt. So. Aber ich auch.
Okay, alles klar. Dann
ist immer das Relative.
Wenn du nicht schon so alt wärst, dann wärst du ja sicherlich dann dabei.
Ja.
Nee, genau, also eine Vereinigung von jungen Köchen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, halt in der Gemeinschaft ein bisschen was zu bewegen. Sei es die Ausbildung, es gibt eine wunderbare Schule in Bad Überking, wo ich jetzt selber noch keine Erfahrung machen konnte, weil ich jetzt gerade erst im November aufgenommen wurde und ich würde gerne jetzt den nächsten Azubi, der bei mir anfängt, würde ich gerne da hinschicken. Aber da werden ganz andere Lehrinhalte mit vermittelt. Also das ganze Betriebswirtschaftliche wird damit vermittelt. Also ich meine, ich musste ausrechnen, Abschlussprüfung. Ich habe die Hand gehoben und habe gefragt, ob das wirklich das steht. Da wurde dann Pilze, Sie haben 200 Gramm Pilze, die Pilze haben 20 Gramm Garverlust. Wie viel Garverlust haben Sie am Ende? Also in Gramm natürlich. Ne? Und ich war halt so, Moment mal, ich saß da 5 Minuten, habe überlegt, wo ist denn das jetzt hier? Und dann habe ich, soll ich jetzt wirklich in Gramm ausrechnen, was ist, ja, mit Rechenweg? Ja, ich bitte drum. Ja, ist klar. Sorry, jetzt habe ich gerade 5 Minuten verdaddelt.
Ja.
Also das ist halt so, das ist ein Anspruch. Ich glaube, so darf man in die Geschichte nicht rangehen. Also das ist halt so, Koch ist sicherlich ein Beruf, der auch viel über Emotionen, über Feeling geht, wo, ich sage jetzt mal, ohne es jetzt böse zu meinen, aber der intellektuelle Stellenwert jetzt ein bisschen hinten ansteht. Also ich, Mensch, der das Feeling hat und einfach ja, das Gespür für wann brate ich was an, und das ist ja, man riecht es, man schmeckt es, man fühlt es alles, und dafür musst du jetzt kein Abitur machen oder musst auch keinen Realschulabschluss oder auch keinen Hauptschulabschluss haben. Am Ende musst du aber doch irgendwie das Produkt verstehen, warum mache ich das und wann mache ich das, warum, weil, und wenn man das nicht versteht, dann kann man sicherlich ein guter Koch auch weiterhin sein, aber um sich weiterzuentwickeln und eigene Rezepte zu entwickeln und vielleicht auch mal eigene Gerichte zu entwickeln, muss man schon verstanden haben, warum ein Produkt reagiert, wie es reagiert.
Und wie erreicht man das in der Ausbildung? Und das
wieder, ja, mehr auf detaillierte Aufklärung über das einzelne Produkt und dann halt Produkte, die wir hier benutzen. Also mir bringt es nichts irgendwie, wenn wir in der Ausbildung über Mangos und Fische sprechen, die wir hier gar nicht haben, sondern halt über die Fische und das Gemüse, was wir hier in unserer Region beziehungsweise in Deutschland haben, dass wir darüber sprechen. Und alles andere, das kann man dann ja in Auslandsaufenthalten dann sich beibringen oder beziehungsweise lernen.
Eine Differenzierung? Also differenziert, du hast einen grünen Stern, was ist das?
Das ist der, das ist ja auch so eine Geschichte.
Ja, provokant gesagt wäre das der Versuch des Michelins zu verjüngen, oder?
Ja, eine Ebene zu belobigen, die von den jungen Leuten sehr viel praktiziert wird.
Ich sehe es halt nicht als Belobigung. Genau.
Also der Hipster-Stern.
Ein bisschen.
Also ich sehe es ja immer so, dass es gibt ja verschiedene Symbole da im Michelin. Da steht dann halt so, Kreditkarte wird angenommen, es ist barrierefrei, Parkplätze sind da und es wird nachhaltig gekocht. In dieser Riege sehe ich diesen grünen Stern.
Also was sagt er aus?
Das ist ein Symbol halt einfach, dass da was besonders viel Acht drauf gegeben wird, dass ressourcenschonend gearbeitet wird und nachhaltig. Was jetzt nachhaltig ist, es gibt keine genaue Definition von Nachhaltigkeit. Ich denke, viel wichtiger ist dieses Wort ressourcenschonend, dass wir halt, dass man schaut, nicht unnötig viel CO2 jetzt irgendwie hier zu verblasen und dann halt die Äpfel aus Spanien zu beziehen, wenn man sie doch eigentlich im alten Land besorgen kann.
Ist es so ein bisschen, dass die also deshalb, ich finde diesen Gedankengang eines Bachelors oder das eine Wertigkeit, das bedeutet aber auch eine Intensivierung der Lerninhalte zu schaffen, wo du immer noch als guter Praktiker dich vielleicht dagegen, also wie, ich habe Abitur in Sport gemacht. So, habe ich Abitur? Ja, ich habe Abitur. Bin ich ein dummer Mensch? Definitiv nicht. Hätte ich Abitur ohne Sport gehabt, never ever wäre das passiert, weil ich ein fauler Hund war und weil ich nicht richtig in die Welt eingetaucht bin. Und wenn der Anspruch ist, eben besser, intensiver auszubilden, lassen wir teilweise sehr talentierte, handwerklich sehr begabte Menschen, die das Gefühl haben, die das Kickern haben, würden wir außer Acht lassen. Weil ich glaube schon, mein Fachbereich war damals fachbezogene Naturwissenschaften. So hieß unser Fachbereich, wo ich gelernt habe, warum Eiweiß denaturiert, ab welcher Temperatur, was heutzutage mit 46,7 Grad im Wasserbad gemacht wird. So, aber ich weiß noch warum. Ja. Ich weiß noch wie und ich weiß, was passiert. Ich kann noch erklären, warum eine Suppe geklärt wird. Das ist Standardwissen. Ich glaube auch wichtiges Wissen. Wissen, was nicht verloren geht.
Nein, das auf gar keinen Fall.
Glaube ich, dass wir noch irgendeine Garnitur auswendig lernen müssen? Nope, müssen wir nicht mehr. Weil das ist so altes Wissen, das war wichtig in der damaligen Sprache der Küche. Weil wir fast alle den gleichen Scheiß gekocht haben. Weil wir alle ein Rinderfilet Rossini gekocht haben. Weil wir eine Seezunge Colbert gekocht haben. So, das war das. Danach haben die Leute ausgesucht. Dort kenne ich den Namen, dort bestelle ich, dann muss ich auch wissen, was es ist. Und damit wir einigermaßen auch denselben Ton haben, müssen wir heutzutage nicht.
Ich meine, wo hast du denn nochmal eine Garnitur irgendwie in der Karte stehen? Also heutzutage, machen wir nicht anders, steht dann Kohlrabi, Eigelb, Petersilie. So, was damit gemacht wird, wirst du ja sehen, wenn du kommst.
Ich würde immer noch sagen, weil ich Reminiszenz, ich verbeuge mich an die alte Schule und hole dann das immer nochmal, Beef Wellington, alter Klassiker, irgendwie so, was ich immer noch ein wunderschönes Gericht finde, wenn es handwerklich geil gemacht ist und wenn es ein bisschen mit frischem Blätterteig und solche Sachen. Früher haben wir TK genommen, Hauptsache es war auf der Karte. Heutzutage sind die Köche, die eben den Blätterteig machen, die ihn wieder machen, Gott sei Dank. Mhm. Aber ich glaube eben auch, dass wir diesen Aspekt, was mir wahnsinnig schwer fällt, weil die Welt so schnell sich dreht, Der Auftrag oder die Position, die wir in der Gesellschaft haben als Gastronomie, das ist die eigentliche Nachhaltigkeit. Nicht die Nachhaltigkeit im Sinne von, oh, ich benutze keine Strohhalme mehr, weil keine Delfine, damit keine Delfine mehr sterben, aber ich benutze 30 Vakuumsäcke am Tag irgendwie, um irgendwie Fleisch auf 30 Grad zu kriegen, was ich manchmal als Diskussion echt hinfällig finde, sondern dass wir verstehen, was wir machen, einen Fußabdruck hinterlässt. Und den müssen wir auf ein Minimum reduzieren. Da bin ich ganz klar Meinung. Unter mehreren Aspekten. Wirtschaftlichkeit, weil dein Vorhaben, Leute gut zu bezahlen und nur 8,5 Stunden arbeiten zu lassen, funktioniert nur in dem Moment, wenn das System sauber bleibt. Was passiert? Bei wie vielen Köchen hast du?
Wir sind jetzt zu 5, aber mit mir und Natsubi.
Okay, Corona, 2 sind krank.
Hatten wir 3.
So, was passiert?
Halbes Restaurant.
Das ist gut. Und das ist die Konsequenz. Das ist genau wichtig. Die Bereitschaft zu zeigen, das Restaurant nur halb zu belegen.
Wir machen nicht zu, sondern wir belegen
halb. Ich schließe Bereiche. Gute Köche kenne ich, die sagen, nee, müssen wir nicht machen. Wir machen das Qualitätsversprechen und wir wollen dieser Linie. Das birgt aber in sich Opfer. Das heißt, du musst wirtschaftlich so smart sein, diese Parameter auch auszugleichen zu können und nicht immer nur Limit zu denken. Also ich finde das ein ganz... Entschuldige.
Findest du einen ganz interessanten?
Nein, ich finde es eine der größten Herausforderungen überhaupt für junge Gastronomen heutzutage, das Arbeitsumfeld neu zu deklinieren, eigentlich normal zu deklinieren, aber ganz deutlich neu zu machen.
Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich mir vorgenommen, all das, was ich vorher mitbekommen habe als Angestellter, Kommi, Demi, Chef de Party, Sous-Chef, Küchenchef, scheißegal, was ich scheiße fand, nicht zu machen. Bei einigen habe ich gemerkt, okay, jetzt weiß ich, warum das gemacht wurde. So, und einiges funktioniert aber auch weiterhin so. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich am Anfang hatte ich so einen ganz romantischen Gedanken, so, ey, ihr fangt hier alle an, wann ihr wollt. Könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Also gehen natürlich, wenn die Gäste weg sind, so, aber kommt, wann ihr wollt. Hauptsache, euer Scheiß ist gemacht. Und damit bin ich zufrieden. Dann hatte ich einen im Service, der dann irgendwie, es war WM, der dann irgendwie nach dem Spiel gekommen ist, halb angesoffen und 17:30, die Tische waren nicht eingedeckt. Habe ich gesagt, okay, alles klar, Mauro, du alter Romantiker, das war eine scheiß Idee. Mhm. So, und da muss man halt, so gewisse Vorgaben muss man halt den Menschen geben. Aber es gibt aber auch vieles, was man halt wieder richtig macht. Wie zum Beispiel halt sagen, ey, wir ballern das Restaurant jetzt nicht voll, sondern halt, da machen wir jetzt nur die Hälfte. Und wenn dann zwischendurch, alle sind mega in der Kacke und wir sind am Rödeln und am Machen und am Tun und ich gucke auf die Mise en Place-Liste. Und dann einfach mal zu sagen, so pass auf, das lassen wir weg, das lassen wir weg, das lassen wir weg. Wir haben auf der Karte, haben wir stehen, Kohlrabi, Petersilie und Eigelb. Wir sehen zu, dass da Kohlrabi, Petersilie, Eigelb lecker drauf ist. Und ob da jetzt noch ein Chip davon drauf ist oder noch ein bisschen hier von Staub oder was drüber gehobelt, kackegal.
Und das geht auch jetzt, wenn man Sterne-Restaurants?
Ja, klar. Ja, klar. Nochmal, es geht um Taktik. Bei uns sind es die Tagesempfehlungen. Also wir haben relativ viel Tagesempfehlungen inzwischen, weil ich sage, die haben auch mehrere Tage drauf, weil die Produktionsweise, auch die Produktbeschaffungsmaßnahme jetzt nicht jeden Tag geändert werden muss. Aber das ist das Erste, was wir skippen. Wenn wir mitarbeitermäßig, gerade jetzt in der Corona-Zeit, war das eine Riesenherausforderung, haben, dann sagen wir, okay, verzichte einfach auf den Anteil der Tagesempfehlung. Wichtig ist das Grundversprechen, was wir abgeben, das ist die Karte. Ganz simpel, das wird bei euch wahrscheinlich ein Menü sein. Da, ja. Das ist das Versprechen. Und als Erstes wird vielleicht an den Amüs ein bisschen rumgeschraubt, weil das ist nicht das Versprechen. Das Versprechen ist das, was auf der Karte ist. Aber glaubst du, dass 8,5 Stunden die Zukunft sind oder dass 6 Stunden die Zukunft sind? Unter auch wirtschaftlichen Aspekten.
Also, 6 Stunden, das kann ich mir ja schon gar nicht vorstellen, dass das umsetzbar ist. Also, weil, das
ist schon schwer, ne?
Das ist schwer. Ja. Aber ich finde, 8,5 Stunden ist auch in Ordnung. Oder findest du, würdest du, also ich meine, die Generation, ich...
Du musst die Restarbeitswelt dir angucken. Das ist das, was da geschrien wird. 35 Stunden, 37,5 Arbeitszeit,
Vakation, Urlaube, etc. Bevor ihr diese Antwort gebt, und das könnt ihr, weil was jetzt kommt, ich möchte das nur, weil es gibt so einen, der mir nach jeder Folge schreibt, was für ein, vielleicht bist du das sogar, Tim, unter einem falschen Namen, der mir immer schreibt, wie schlecht und falsch vorbereitet ich doch sei.
Das stimmt übrigens nicht.
Mutiges Konzept, weil du gefragt hast, wo ich das gelesen habe, Maurizio. Wie all diese Köstlichkeiten in der Küche mit dort nur 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehen, bleibt beinahe rätselhaft. Eines von Mauritius' Ideen ist, dass niemand bei ihm mehr als 8,5 Stunden pro Tag arbeiten muss. So stellt er einige Kräfte auf 450-Euro-Basis ein, die beispielsweise wenige Stunden am Tag ausschließlich und nur die Soßen vorbereiten. Also
das, da wurde irgendwas in den falschen Hals wahrscheinlich.
Das habe ich gelesen beim Kulinariker.
Ja, ich
ganz so. Das wollte ich jetzt nur noch einmal klarstellen, aber es schließt ja auch nahtlos an das an, was also Tim eben fragte, ob 6 Stunden lang oder ob 8,5 Stunden der richtige Weg sind. Und ich bin da übrigens so ein bisschen bei Maurizio, Tim. 8,5 Stunden Arbeitstag ist ja eigentlich völlig okay.
Naja, ich finde auch 12 okay. Ich bin, oder 10. Ich finde 10 okay. Das ist aber meine Welt. Das ist
nein, wir reden ja nicht von deiner, nicht von meiner, sondern...
Deshalb sind auch 8,5 nicht mehr ganz legitim, weil da sind wir schon bei 42,5 Stunden. Und wenn du es jetzt mal mit der Restberufswelt vergleichst, hinkt das.
Ja?
Ja, da wird ich bin der Meinung, dass wir auf 4 Tagewochen uns hinarbeiten müssen.
Ja, na,
ich glaube, dass das die Gesellschaft...
In der Gastronomie oder
in
generell?
In allen Bereichen. Ich glaube, dass die 5-Tage-Woche der Vergangenheit angehört. Ich glaube, dass wir...
Schöne Grüße an den Allgemeinarzt.
Ich glaube das einfach. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Und ich frage mich, was müsste ich tun? Und ich finde keine Antwort, weil sonst würde ich schon einführen.
Also ich habe... Also wir haben, so wie es ja schon ganz richtig steht, ich habe jemanden eingestellt und zwar nicht auf 450 Euro, sondern halt auf einem vollen Gehalt, ein vernünftiges Gehalt, der wirklich nur, der kommt morgens um 7 und er produziert. Der kocht Fonds, der kocht Soßen, der kocht die Pürees, der bereitet vor. Und der Azubi, der ist dann quasi von, so ist die Idee, also und der arbeitet von Montag bis Freitag. Er ist selber Familienvater, hat somit die Chance, und das hat er letztens selber nochmal gesagt, er hätte nicht gedacht, dass er als junger Familienvater, der Kleine ist jetzt 5, nochmal die Möglichkeit hat, auf diesem Niveau zu kochen und hat sich ungemein über diesen Stern auch gefreut, weil er selber den für sich wahrscheinlich schon mal abgeschrieben hat. Und ich weiß, dass er hätte halt auch, wäre das Kind nicht da gewesen, noch viel mehr angegast. Da bin ich mir ziemlich sicher und das weiß ich auch. Und zumindest kann er jetzt hat die Möglichkeit um 7 Uhr von Montag bis Freitag, fängt 7 Uhr an und hört dann um 15 Uhr, 16 Uhr auf, je nachdem, wie weit er dann ist. Und dann um 15 Uhr kommt dann halt bei uns die Spätschicht, in Anführungszeichen. Das ist dann halt mein Sous-Chef und mein Patissiere, beziehungsweise Sous-Chef, der produziert, ist auch Sous-Chef in dem Sinne, weil ihm vertraue ich quasi alles an. Also er kocht die Soßen, er kocht alles im Prinzip. Ich komme dann immer um 10 Uhr, 11 Uhr und produziere mit. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt den Großteil koche, weil ich dafür jetzt auch schon gar nicht mehr die Zeit habe. Also weil halt so viele Dinge, das ist das, was wir letztes Jahr schaffen konnten. Und ich denke, das ist halt auch der Fortschritt, den wir schaffen konnten. Ich bin ja Vater geworden im Dezember und ich habe mir als Unternehmer einfach mal 2 Monate Elternzeit genommen. Ich war nicht im Betrieb abends. Ich habe gesagt, ihr macht das.
Ja,
wir waren ausgebucht.
Also, ja, trotzdem.
Ja, ja. Nein. Also nein, aber das lief wunderbar. Also es war richtig. Ich bin natürlich, ich habe Hummeln im Hintern. Ich musste zwischendurch mal ins Restaurant, habe was produziert, habe was fürs neue Menü was gemacht. Aber es lief alles, ohne dass ich da war.
So, also, Freunde der Nacht. Ich drücke jetzt diesen Knopf.
Ja, so, warum?
Warte, Tim,
warum
denn? Tim hat wie immer seine Kopfhörer nicht auf. Du musst die Kopfhörer aufziehen. Warum denn? Ja, sonst funktioniert das nicht.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, ganz hervorragend.
Eine Kategorie, die sich allergrößter Beliebtheit bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erfreut, da kriege ich nämlich Fanpost für Essen oder Winken. Und da geht es ja darum, gibt es etwas, was jemandem schmeckt und der andere sagt, wie geht denn sowas? Das geht gar nicht. Und ich habe mir heute was ausgedacht, Oliven. So, Tim, ich frage dich und ich frage Maurizio. Wer ist Team Essen und wer ist Team Winken?
Also abwinken im Sinne von mag ich nicht.
Ja, Tim, haben wir das schon mal gemacht? Du bist doch in diesem Podcast immer mit dabei.
Das habe ich vergessen.
Wirklich. Wir machen das seit vielen Folgen. Wir hatten Sülze, wir hatten Innereien mit Iris Berben und mit Kai Pflaume. So. Jetzt ist Maurizio hier und da geht es um Oliven. Und Oliven, sagt Maurizio, essen oder winken?
Winken.
Warum? Gerne das Mikrofon.
Ach so. Oh, winken.
Warum?
Weil die scheiße schmecken.
Olivenöl?
Auch.
Oh. Kein Olivenöl in deinem Laden.
Und kein Pfeffer.
Da mache ich mich schon wieder wütend. Und wenn du jetzt noch kommst, keine Zitrone, weil die wachsen bei uns.
Nein, Bullshit. Pass
dich aus.
Aber Pfeffer ist tatsächlich nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil in jedem Kackrezept Pfeffer. Salz, warum Pfeffer? Also da sind wir wieder, Produkt verstehen. Warum Pfeffer? Salz, Zucker, klar.
Ich kann dir genau sagen, warum ich keinen Pfeffer in meine Sachen mache, die ich selber koche, weil ich immer zu faul bin, die Pfeffermühle zu bedienen. Und ich vorgeschroteten offenen Pfeffer wahnsinnig langweilig finde.
Wahrscheinlich war das auch irgendwann mal der... Aber seitdem ich jetzt entscheiden darf, gibt es keinen Pfeffer bei mir. Und du findest bei uns im Laden wirklich keinen Pfeffer.
Und wenn jemand nach Pfeffer fragt?
Dann kriegt er einen an die Ohren.
Pfeffer, den ich meine.
Nee, tatsächlich, also mir gibt es nicht. Also wenn jemand nach Pfeffer fragt, dann
sage ich... Apropos, dann pfeffert er ihm eine. Ja. Was steht auf dem Herd und ist geheim?
Ich hoffe, besser übrigens als der Locherwitz, den ich erst so 7 Wochen später verstanden habe.
Das macht den Witz nicht schlecht. Da würde ich über andere Dinge nachdenken.
Nee.
Also, was steht auf dem Herd und ist geheim?
Na, sag es.
Der Topf-Secret.
Gut, Oliven. Oliven kann ich gut verstehen, warum Leute es nicht mögen. Die Oliven haben ein herausforderndes Aroma und es ist wie in allem auf dieser Welt. Es gibt wirklich von richtig bekackter Ware bis zu fulminant blumeranten schönen Dingen. Lieblingsbeispiel ist gerade Kaper. Kaper mögen ganz viele. Es kommt gerade eine neue Kaper.
Eine neue Generation Kaper.
Aber das ist zum Beispiel
aus Berlin kommen die, habe ich gehört.
Mit Bart und tätowieren.
Ach, ihr seid solche Idioten. Ich wollte gerade meinen Hoch auf Fermentieren machen, weil jeder Scheiß inzwischen eingelegt
wird. Nein, erzähl mal deine fermentierte Kaper.
Nee, was ist das? Nicht Hibiskus, sondern
Holunder?
Ist es Holunder-Kaper? Die so ein bisschen blumeranter Speck? Die so ein bisschen mehr.
Es gibt auch die Bärlauchkapern.
Ja, aber die Holunderkaper ist, glaube ich, die so ein bisschen das Kapern-Ding hat und ein bisschen weicher, blumeranter, weniger salzeckig.
Max Strohr hat einen Gucci-Kaper.
Und deshalb, ich verstehe jeden, der die Abneigung gegen Oliven hat, weil Olive ist lustigerweise in der Gastronomie ein Massenschweinefutterprodukt, sehr oft aus der großen Dose, billig eingelegt,
aber Moment,
übersalzen,
du hast mal selten, zu mir gesagt,
selten richtig eingesetzt, zu lange ausgekocht, zu dominant, nicht richtig. Also die Karpe ist eines der wesentlichen Produkte, wenn du damit kochst. Und da kannst du richtig, das kannst du richtig verkacken.
Okay, also
ich neige auch dazu, Gerichte mit Oliven eher nicht zu bestellen.
Also stimmt das nach wie vor, was du vor einem Jahr oder so mal zu mir sagtest, als ich meinte, ich mag keine Oliven, da sagtest du, dann hast du nicht die richtigen Oliven bisher gegessen.
Ja.
Ich habe jetzt mal Oliven mitgebracht und weil man ja Oliven stilecht mit einem Glas Tequila trinkt, habe ich noch ein bisschen Tequila mitgekriegt. Das ist nämlich das andere, was Maurizio überhaupt nicht mag. Wir wollen dich jetzt natürlich zu nichts zwingen, aber
nee, ist in Ordnung.
Vielleicht können wir es ja trotzdem mal versuchen. Dieses Oliven-Ding, ich fühle es total. Ich mag sie tatsächlich auch nicht. Wir können es ja trotzdem mal probieren.
Also bei Tequila, Entschuldigung, ich muss da... Ich war mal in Mexiko und da habe ich mir sagen lassen, es ist der weltbeste Tequila. Ich glaube, wir haben für einen Shot irgendwie umgerechnet 50 oder 60 € bezahlt.
Was?
Ich hätte, wir waren da im Pujol.
Der gute Mafia-Tequila, von unserem Kartell her hergestellt.
Ja, danach hatte ich keine Leber mehr.
Auf jeden Fall.
Zum Wohl.
Komm, wir stoßen mal auf den Stern an.
Ich versuche mal, ja, wirklich auf den Stern.
Ernsthaft, mit Tequila, danke. Echt jetzt.
Was? Champagner hatte
ich genug. Das ist egal. Wir haben angestoßen.
Das ist aber gut. Ich hatte das selber mit...
Das ist Tequila.
Nein, das ist sehr guter Tequila.
Finde ich aber auch sehr lecker.
Also, der hat eine leichte Agavennote hinten, aber das ist eigentlich kein Tequila. Das ist fast die Cognac.
Ja. Also, der ist auf jeden Fall nicht so scharf wie den man sonst kennt. Also,
ja. Das ist aber das ist auch Rum. Habe ich Brechreiz im Ding.
Gib mal her, bitte.
Wenn er dann kommt und durch einen Freund, ein alter Kroate, oh Gott, hoffentlich lüge ich jetzt nicht, oder Serbe.
Kroatischer Serbe.
Hat der Mann da im Laden gearbeitet?
Nee, der hat einen eigenen Laden gehabt und hat ihn eigentlich immer noch. Ein super verpeilter Kerl, der ein großer Rumliebhaber ist. Und ich habe dann, ich sag mal, schöne kubanische Handartisane, also nicht keine Industrieware getrunken. Und das war ganz toll. Das hat mich richtig begeistert. Ich habe neulich Campari, also so ein Kellerfund, noch in der alten Produktionsweise getrunken. Schmeckt ganz anders als der Campari, den man heutzutage kaufen kann. Oliven gibt's wirklich haut die Geschmackknospen weg und dann brauchst du auch nichts anderes mehr. Bis zu fast fruchtig, grün, grasig, bananig, all diese ganzen Noten, mit denen ihr euch eigentlich auch viel beschäftigt. Da ist ganz viel Spannendes zu entdecken. Das Einlegen ist manchmal ein Problem. Mhm. Kapern. Ich war im San Michele in Eppendorf. Ist das Eppendorf? Nee, ist Winterhude sogar. Hinten Seitenstraße. Kleine Bums-Italiener, wahnsinnig schön, ganz toller Koch, dicke Plauze, Schürze bis unter die Arme, großartige Weine, muss ein bisschen aufpassen, was er aufreißt, aber wirklich, aber unspektakulär.
Wo denn?
Wie heißt denn, Mühlenkamp, irgendwann links rein, da vom Nippernhotel da, auf der Straße war da rein.
Ja.
Und
Kanalstraße.
Und der hat einen, was hat er gemacht? Ich glaube, Calamaretti gebraten, nur mit Kapern serviert und dann die Kapern sind dir in der Fresse explodiert. Und dann wollte ich die Kapern kaufen von ihm, konnte ich nicht, weil er hat drei Gläser von zu Hause mitgebracht und die waren exzeptionell. Die waren ein bisschen größer, gar nicht Nonpareil, sondern wirklich viel schöner. Ganz, 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 ganz toll. Deshalb ich gebe allen Sachen immer eine Chance, auch ein zweites, auch ein drittes, auch ein viertes und auch ein fünftes Mal, bis auf Orangeweine.
Grüße an nur, Fabio
nur Ebel. Damit man das jetzt nie vorhalten kann. Ich bin raus.
Aus Maurizio, probiert jetzt eine von den trockenen Oliven schwarz. Mhm. Mhm. Und, Maurizio?
Lecker.
Ja?
Ich kann ihm nichts abgewinnen. Also, es ist nicht so, dass ich brechen würde.
Du musst jetzt.
Brechen?
Nee, einsetzen.
Also beim Tequila, aber ich glaube, das ist bei mir generell harter Alkohol. Mag ich, kann ich nicht.
Nimm mal die Olive. So. Und jetzt musst du.
Ich weiß, was du meinst.
Was bietet dir das an Fundament und wo bist du durch?
Also, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie trocken sind und nicht in dieser Lake drin liegen. Mhm. Also dieses Grüne, was du gerade beschrieben hast. Also das ist schon auf jeden Fall, das ist eine Olive, damit könnte ich mich schon so an sich anfreunden, aber wäre jetzt nicht, wo ich sagen würde, ich stelle mir mal bitte den Teller hin. Ja.
Ich habe jetzt so ein bisschen Ranzigkeit in der Schnauze. Ne? Also ein bisschen, da ist so eine leichte Fehlnote. Die würde ich jetzt versuchen. So. Aber es erinnert mich auch wahnsinnig an fermentierten Knoblauch. Das ist aber die Konsistenz. Und an Pflaumen, an Backpflaumen. Und jetzt, um dem ein bisschen mehr zu verleihen.
Also ich wäre da eher so bei Kohl, fermentierten Kohl. Das ist so in die Richtung.
Auch schön. Aber geht was. Note, es ist ein Akzent. Das ist eine Mischfarbe sozusagen.
Aber vielleicht geht es mir mit den Oliven so wie dir mit dem Michelin. Es gibt so eine Grundhaltung, die aufgebrochen werden muss.
Meine Haltung zum Michelin versteht jeder wieder. Ich weiß auch nicht, warum ich mich jedes Mal wieder im
Kreis drehe. Die Michelin ist deine Olive.
Ich feiere den Michelin durch und durch, weil der Michelin, ich feiere ihn ab, weil er sagt, du bist gut, du spielst bei uns mit. Wer nicht mitspielt, heißt nicht, dass du schlecht bist. Also sie sind nicht negativ gegen Leute, die nicht da drin sind. Das ist das, was ich sehr respektiere. Was ich manchmal denke, ist so, warum ist es das einzige Regulativ, was wir in dieser vielfältigen Branche haben und warum sind wir nicht differenzierter? Wir werden alle als Rennwagen beurteilt und das ist falsch. Es ist falsch. Wir haben gutes Elektroautos, wir haben kleinen Roller, wir haben Fahrrad und es ist jedes in sich.
Oder eine schöne Kutsche.
Und dann muss es andere Parameter geben. Und es muss, das, was jetzt der Michelin schlau macht, ist der grüne Stern. Das ist nämlich die Haltung, die Attitüde, die Bemühung des
Gastronoms. Aber findest du, die machen das schlau? Also
das ist ein sehr altbackener, eingefahrener, aus Frankreich resultierender Konzern. Und dafür finde ich das schon fast innovativ, Avantgarde, was die gerade machen. Weil sie haben sich Ewigkeiten verweigert. Sie haben verstanden, die Garniturläden sind weg. Und es ist eine neue Aufgabe, es ist eine neue Herausforderung. Und sie haben die Regionalität, die seit Jahren ja schon in Skandinavien, auch in anderen Ländern schon kommuniziert und praktiziert. Sie haben es endlich begriffen, dass sie sich bewegen müssen.
Ja, ja, okay. Also dass das mehr berücksichtigt wird und dass auch ein Restaurant, was jetzt vielleicht kein Kaviar, Hummer und Co. irgendwie auf der Karte hat und Trüffel auch mit einem Michelin ausgezeichnet werden kann, da gehe ich mit. Aber dieser grüne Stern, also ich werde jetzt nicht müde, den als Marketing-Tool weiterhin zu nutzen.
Das ist halt auch Marketing.
Aber das ist, sorry, wenn ich das sage, aber es ist wie McDonald's, die auf einmal ein grünes Logo haben. Also nur um halt ein bisschen... Jetzt ist es ein bisschen ein harter Vergleich vielleicht, aber es ist halt trotzdem, es ist Greenwashing.
Ja, krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal den Michelin verteidige.
Um in der Bildwelt des Rennwagens zu bleiben, ja. Müssen wir so langsam aber sicher auf die Zielgerade einbiegen. Es gibt hier einen Leserbrief von einem unserer Hörer, Sebastian Schmidt. Moin, ich probiere nochmal was. Und zwar treibt mich seit gewisser Zeit, in der ich mich mit Gastronomie beschäftige, die folgende Frage um. Beim Entwickeln von Rezepten braucht man sicher viele Produkte. Wie wird damit einerseits ethisch, ich stelle mir vor, dass da ja auch viel in die Hose geht, aber auch finanziell, ab einem gewissen Niveau sind Produkte nun mal sehr teuer, umgegangen? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Liebe Grüße von einem in der Quarantäne der Kitchen Impossible besuchtet und so weiter und so fort. Euer Sebastian. Maurizio.
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Naja, doch, ich habe sie verstanden.
Gut.
Soll ich sie dir auch nochmal
stellen? Nein, ich werde jetzt die Antwort verstehen.
Du ziehst die Frage aus der Antwort. Ja. Sehr gut. Sehr nachhaltig gedacht. Dafür kriegst du einen grünen Stern von Fili Gastro verliehen.
Nee, also am Ende sind wir Köche, wir wissen, was wir tun. Und das ist wie ein Autoschrauber, der weiß, dass ein Rad festgeschraubt wird mit 4 Muttern oder 5 Muttern, je nachdem, wie viel da dran sind. Und die Basis ist da. Wenn man neue Rezepte ausprobiert, geht es ja gar nicht darum, dass man alles über den Haufen wird. Das sind ja meistens nur Nuancen, weil das, was wir machen, da gibt es schon so vieles, auf dem man aufbauen kann. Und dementsprechend fallen da gar nicht viele Fehlversuche oder viel Ware an, was jetzt weggeschmissen werden muss. Also zurück auf diese Steckrübenschnitte, die ich ausprobiert habe. Okay, das ging jetzt auf einmal, aber selbst wenn ich es weggeschmissen hätte, weil es nicht funktioniert, weil es nicht zusammenklebt, hätte man am Ende das noch nehmen können und ins Personalessen schmeißen können. Mhm. Großes Thema, Personalessen. Am Samstag gibt es immer den Auflauf der Schande, was nicht schlecht ist, aber es ist einmal Rest der Woche.
Haben wir früher Brunch genannt.
Ab 12. Tim.
Ich verstehe die Frage nicht, weil natürlich gibt es Opfer zu beklagen. Wenn man Dinge neu macht, sind die Opfer, aber müssen die in der Mülltonne landen? Nein. Mhm. Ganz sauber. Also selten mal, dass sowas so schlecht ist, dass es weg ist. Kochen wir nicht 50 Kilo für ein Rezept, sondern wir haben schon das Verständnis, bestimmte Produkte zu nehmen, die wir vielleicht sowieso da haben, um sie dann gedanklich weiterzuentwickeln. Also wenn du wirklich in der kreativen Schaffensphase bist, dann gibt es manchmal Geschmäcker im Kopf, die du im Kopf hast und versuchst du sie dann handwerklich umzusetzen. Und das und welche Produkte da jemand für nimmt, das muss jeder selbst entscheiden.
Also ich denke,
das ist ein Investment. Es ist ein Investment in das eigene Wissen, in die eigene Kultur, in das eigene Ding, um in Zukunft auch Dinge zu sparen. Also ich glaube nicht, dass irgendwas entsteht aus dem reinen Sparen. Ich glaube, es entsteht was aus Dingen zu versuchen und aus der Erfahrung Dinge einzusparen. Mhm.
Also so wie du gerade sagst, also das ist halt das Grundverständnis ist ja da. Und je länger man in diesem Business ist, umso mehr kann man im Kopf ja auch wirklich die Geschmäcker schon denken und dann probiert man aus. Und wenn es halt mal nicht matcht, sind das meistens ja die Produkte, die miteinander nicht funktionieren. Die anderen Geschichten, wenn man mal irgendwie für was Neues, da gibt es ja Grundrezepte, die man drauf hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ein guter Koch ist ein Koch, der halt das Produkt verstanden hat. Und wenn du das Produkt verstehst, dann geht eigentlich auch gar nicht so viel in die Hose. Wie gesagt, es kann passieren, dass das eine Produkt mit dem anderen nicht matcht oder so, wie man das gerade irgendwie vorhatte, dass das nicht funktioniert. Aber so in die Hose, dass man das direkt in die Tonne kloppt, da muss schon ein handwerklicher Fehler vorliegen, wie verbrennen oder keine Ahnung, man wollte irgendwie eine Rinderkeule bei 42 Grad über drei Tage abschieben. Wer macht die geht dann hoch. Was? Oh, danke dich jemand.
Sag mal, ich würde mich an der Stelle ganz gerne mal bedanken, weil ich finde, dass du ein wahnsinnig mutiger, charaktervoller, junger, Michelin-dekorierter Koch bist, der sich auch nicht scheut, mal vielleicht mal was in Frage zu stellen. Auch mal vielleicht ein Aspekt, den man nie genießt, aber trotzdem auch aufzufordern, manchmal indirekt, manchmal direkt, vielleicht mal eine Welt zu verändern und weiterzuentwickeln. Und ich entschuldige mich an der Stelle, dass ich immer wieder in diesen alten CIS-Bereich reinfalle. Aber das ist so, vielleicht bin ich dieser wütende alte Möchtegern-Punk in Anführungszeichen, der denkt, Mann, da muss doch mehr gehen, da muss doch mehr gehen. Ich habe mich heute versucht, sehr zurückzuhalten, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Hinten raus hätte ich gerne noch mehr darüber erfahren, was macht eigentlich ein junger Gast, was bewegt ihn im Kopf, wie denkt er die Welt, wie versteht er die Welt, außerhalb des Marketings, sondern als Unternehmer. Das finde ich nämlich ist eine der größten Herausforderungen heutzutage, weil einfach lecker kochen reicht schon lange nicht mehr. Da muss halt mehr kommen. Du musst ein guter Arbeitgeber sein, ein sehr wahnsinnig guter Unternehmer, ein guter Rechner. Du musst ein Kreativer sein, du musst ein Personalchef sein, du musst und du musst auch noch ein bisschen Clown sein und ein Zirkusdirektor, weil auch das Entertainment auf eine Art und Weise dazugehört. Ja. Und das alles in einem. Ich kenne keinen einzigen Beruf der Welt, der das alles abfordert.
Also ich möchte, und Handwerker musst du dazu, Hausmeister, also
alles.
Wir haben bei uns immer den Running Gag, dass Uwe kommt. Dann schlüpfe ich kurz mal in meinen Blaumann und repariere irgendwelche Wasserhähne oder bringe irgendwelche Lampen wieder zum Leuchten.
Habe ich jetzt gerade gelesen, gelernt, der Spuckschluck in der Bar, der letzte Schluck Bier, wird Uwe genannt. Kennt ihr das? Unten wird's eklig. Finde ich lustig.
Uwe-Schluck.
Uwe-Schluck.
Und wo wird das so genannt?
Das hat mir die Freundin von einem Mitarbeiter von dir erzählt. Ein Mitarbeiter von dir, ein Top-Typ, hat eine Freundin, eine Top-Typin, die arbeitet in Ottensen in der Reba.
Ja.
Und die kommt immer zu mir, um ein neues Helles zu bringen und fragt, willst du noch das, den Uwe? Und ich dachte, was ist hier mit Uwe? Irgendwer, was ist denn Uwe? Nee, unten wird's eklig. Fand ich sehr lustig.
Ja, finde ich cool.
Ja. Ja, find ich cool. Also ich möchte unterm Strich... Ich möchte unterm Strich sagen, eine.
Oh, die wird besser, die Schokolade. Die Olive, die kriegt jetzt Schokolade.
Eine sehr gute Sendung. Tim, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dich so der Kritik unserer Zuhörerinnen und Zuhörer angenommen hast und
ich bin ja selber
an der einen oder anderen Stelle tatsächlich die Schnauze ein bisschen mehr als sonst gehalten hat. Ich fand es fast ein bisschen viel heute. Du warst ein bisschen ruhig heute.
Ich habe halt eine Meinung oder mein Problem ist eine Meinung und wenn wir eine Diskussion, ein Gespräch, ich will ja nicht für Lanz für Arme werden. Also ich will ja nicht einfach nur
der Markus kommt nächste Woche.
Frage, Antwort lesen und dann irgendwie so, sondern ich möchte schon auch ein bisschen das Gespräch, das Drehen, das Bewegen, dazu müsste man erstmal den Gast zu Worte kommen lassen, um seine Position klar zu machen. Ich finde, das ist uns heute schon ein bisschen gelungen.
Ich fand es ja schon mal hervorragend, dass wir heute tatsächlich viele Fragen an den Gast hatten, die der Gast beantwortet hat und nicht Fragen, die gar nicht gestellt wurden, aber von dir beantwortet worden sind. Also insofern ist diese Lernkurve, die sich gewünscht worden ist, von unseren Zuhörern und Zuhörern steil nach oben gegangen. Als eine abschließende Frage möchte
aber Moment mal, ich muss mir kurz ein... Ich habe hier was mitgebracht. Was denn damit?
Das Gastgeschenk.
Oh. Ja, jetzt habe ich mich hier... Also
ich dachte, deine persönliche Anwesenheit, das war uns heute Geschenk genug. Aber
was haben sie denn mit dir gemacht? Was? Kann ich bitte Tim Melzer wieder kriegen?
Nee, das ist der Neue. Punkt irgendwas.
Ja. So, da habe ich mich jetzt schon richtig drauf
gefreut. Ja, damit.
Wo ist denn? Ja, da drüben. Muss ich jetzt rausgehen?
Ja, oder bringen lassen.
Ja. Wo muss ich
denn? Du hast doch einen Stern.
Du weißt doch, was es ist.
Könnten wir das Geschenk von das Gastgeschenk erst kommen?
Man möge es reinbringen. Also, willst du aufmachen und ich erzähle ein bisschen?
Ja.
Ja, mach mal auf.
Also gerne. Warte, ich muss das...
Haben wir noch den Videografen hier?
Nee. Ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht und das, was...
Es ist in einer... Steffen Hensler Box. Tim, du musst es auch ein bisschen beschreiben. Das ist hier, wir haben keine Kameras hier.
Okay.
Die Leute müssen das ja sehen.
Also, sinnbefreite Provokation, wie immer, in irgendeiner Form wird
das
immer
ist cool. In der schwarzen Box, das kennst du doch.
Ja, deshalb ja. Aber die schwarzen Box ohne Inhalt. Nein. Es ist eine Liefertasche von Steffen Hensler. Box steht da drauf mit relativ hochwertig gemachten Meerschweinchen-Fotzenleder. keine Ahnung, was das Ding ist. Aber ich habe ihm schon reingepiekt und das ist eine glatte Eins. Lustigerweise gestern drüber nachgedacht und ich habe es mir sogar selber gekauft. Brotbackmischung und habe mir ein sehr, sehr, sehr gutes Mehl gekauft für Brot, weil ich wahnsinnig gerne belegte Brote esse.
Also, und auf Hintergrund ist folgender. Wenn wir uns ein bisschen über Kitchen Impossible unterhalten.
Mich
ja, das freut mich sehr.
Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich.
Dann ist immer, wir wollen dein Gejaule über Backen ist kein Kochen nicht mehr hören.
Ich auch nicht.
Super. Dann hast du ein bisschen Sauerteig, Roggensauerteig.
Ja.
Eine Backmischung für zum Anfang. Und dann habe ich dir noch ein Buch reingelegt. Ein Rezept, 1000 Möglichkeiten. Und dann
das ist das so ein Rezept?
Das ist, soll ein Rezept sein, wo du halt 100 Möglichkeiten hast, glaube ich. Nicht 1000, 100 Möglichkeiten. Die Idee ist, pack es ein, wenn du das nächste Mal bei Kitchen Impossible unterwegs bist. Und dann brauchst du nicht mal rumheulen.
Es ist fast richtig, es ist ein Rührteig. Aber weil ich sag mal, du in deiner jugendlichen Arroganz wirst wahrscheinlich den alten Silberrückenmelzer bei Kitchen Impossible relativ selten beobachten. Ich habe seit 7 Jahren dasselbe Rezept, was ich anwende.
Ich weiß, das habe ich mal gesehen, dass du das erzählt hast.
Strudel und das ist der Pizzateig.
Aber deswegen halt hast du noch ein bisschen Sauerteig mitbekommen, dass du immer, wenn du auf Tour gehst, kannst du deinen Sauerteig mitnehmen.
Und jetzt muss ich eine ganz wahnsinnig dumme Frage stellen. Was mache ich, wenn ich den jetzt benutze? Nämlich nur die Hälfte?
Brauchst du nicht auf, genau. Nur die Hälfte nehmen und dann fütterst du den wieder mit Roggen, mit Roggenmehl.
Nur mit Roggenmehl?
Genau.
Das ist Roggen, bleibt dann zu?
Also nicht nur Roggenmehl und Wasser, 1:1 gleicher.
Ein wahnsinnig sinnvolles Rezept. Und da freue ich mich wirklich drüber, weil ich justamente gestern drüber, ich esse wahnsinnig gerne selbst belegte Brote. Und gestern waren mir so hatte ich diese Brotlust.
Was hast du drauf gemacht?
Mettwurst.
Ja, warum ist
das? Mettwurst. Mettwurst, Tomate und was ich liebe halt ist so Quark mit Tomate, Schnittlauch, Pfeffer, Salz. Das ist so eins meiner Dinge.
Kein Pfeffer.
Und übrigens Krabbensalat.
Ah gut. Ja. Also
was ich nur sagen wollte ist, auch da habe ich wieder über mich schmunzeln müssen, weil ich seit Ewigkeiten bestimmten Trends widerspreche. Weil ich bestimmten Trends immer wieder spreche, wenn sie so als Heiligtum durch die Gegend gejagt werden. Brotbacken, Kaffeeröstereien, Ginbrauereien, fermentiert, bla, also den ganzen Kram irgendwie. Aber es ist oft echt dummes Gewäsch und ich,
das man kann alles höher hängen, als es ist. Also, aber ein gutes Dankeschön. Brot mit einem guten Sauerteig.
Wir sehen und hören einen sehr zufriedenen Tim Melzer. Ja. Tim, das letzte Wort gebührt heute dir, weil du so wenige hattest. Eine Frage, die du gerne mit dem einen oder anderen Wort beantworten kannst. Maurizio Oster, ist er zu jung oder ist er zu wild?
Zu jung.
Damit verabschieden wir uns
zu jung, um wild zu sein.
Zu jung, um wild
zu sein. Zu jung, oh.
Der kommt nämlich, irgendwann kommt das,
der Carino rein. Nee, ich frage ja dich.
Nein, zu jung, um wild zu sein.
Okay.
Zu
jung, okay. Maurizio, wie siehst du das? Was bist du, zu jung oder zu wild?
Ich mag gerne, nicht gerne Urteile über mich selber fällen. Also,
oh, ich schon.
Ja.
Also über mich.
Über dich?
Sonst würde ich relativ
wenig. Jung würde ich mich ehrlicherweise nicht mehr bezeichnen. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn ich irgendwo reinkomme und, ach Mensch, Sie sind aber noch jung. Das ist halt so ein Einmal. Ich bin 33, es ist jetzt nicht irgendwie.
Das ist krass.
Ich fühle mich nicht jung. Also ich fühle mich jetzt nicht 33 ist schon okay. Also
ich bedanke mich bei Maurizio Oster für den Besuch heute bei uns in den Heiligen Fiederhallen. Ich bedanke mich bei Rickard für die wunderbaren audiografischen Dinge, die du getan hast. Und ich bedanke mich bei dir, Tim, für deine gute Laune, für deine zurückhaltende Art und für alles, was ich von dir lernen durfte bis zu diesem Zeitpunkt. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin würde ich dich bitten, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast und zwar 5 Gewinner oder Gewinnerinnen oder gemischt herausgesucht hast, die das Kitchen Impossible.
Hörst du deinem eigenen Gelaber eigentlich zu? Was haben wir am Anfang gesagt?
Es war ein Reminder.
Ich kann es nicht machen, weil ich soll doch die Herausforderung nicht finden. Ich habe das Ding an dich zurückgegeben.
Ich war nur ein Test.
Ich habe das an dich zurückgegeben und du musst gemeinsam mit der Produktion schöne Dinge aussuchen.
Mit Giuseppina.
Mit Giuseppina oder mit Svenji oder mit Florian oder mit den vielen tollen Leuten.
Okay, also.
Ich hab doch die Unterlagen.
Ja, sehr gut. Tim, du bist heute wirklich gut. Gefällt mir.
Gerne. Toll. Also. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war richtig spannend, hoffentlich auch für dich so ein bisschen. Und
war okay.
Ja, finde ich gut.
Nein, hat Spaß gemacht.
Müssen wir auch nicht lange ausstrahlen.
Nein,
aber so ganz kurz.
Das war nur ein Test. Also
25
wir machen nur die Werbung.
Ihr schneidet ihn.
Nur die Allianz-Werbung.
Nee, ihr schneidet ihn dann raus.
Ach so.
So, das ist ja so. Und dann macht er das einfach so. Und dann wirklich
also so läuft das hier
bei euch, ne? Das ist ein Fiedro ohne Gast.
Genau. Nein, natürlich nicht. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Dankeschön. Ciao.
So, hier kommt nochmal ein Nachklapper, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tim ist jetzt raus, Maurizio ist auch raus. Und ich weiß, dass Tim das ja überhaupt nicht mag. Ich mach's trotzdem. Ich schnorre. Und zwar dachte ich mir, weil wir sind hier nicht so gut ausgestattet, was Geschirr angeht. Und Gläser. Wir hatten schöne Gläser hier, die sind aber weg. Und wir haben so oft tolle Gäste hier, die Dinge für uns mitbringen, die dann hier kredenzt werden. Oder wir möchten hier Dinge, lange Rede, kurzer Sinn. Hiermit rufe ich auf, wer Lust hat, Fiete Gastro, ein Service zu sponsoren, das sagen wir mal, besteht aus 4 Tellern in groß und klein, 4 tiefen Tellern in groß und klein, 4 Schüsseln, dazugehörig das Besteck und noch Rot- und Weißweingläser. Der oder diejenige kann sich sicher sein, dass wir uns aber sowas von erkenntlich zeigen. Und wer Fiete Gastro kennt, der weiß, vom Menü des Lebens bis zum Kitchen Impossible, was hier versprochen wird, wird eingehalten. Dafür stehe ich mit Tims Namen.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.